Wir sind ja im Vorfeld der Veranstaltung auf elektronischem Wege per E-Mail nochmal ganz, ganz freundlich darauf hingewiesen worden, dass wir in unserer Ankündigung zwar darauf hinweisen, dass es sich irgendwie unter Linken so gehört, dass man seine Texte gendert, aber irgendwie haben wir es dann doch vergessen, offenbar. Vielleicht ist es ja auch noch dem einen oder anderen so gegangen, dass er die Ankündigung gelesen hat und nicht so glücklich damit war, was da steht oder vielleicht auch, wie es da steht. Von daher vielleicht zum Einstieg einfach nochmal ganz kurz ein paar Bemerkungen dazu, wie das eigentlich gemeint war. Weil wir hatten eigentlich schon gedacht, dass diese Einladung in, naja, vielleicht ersten, aber schon irgendwie Hinweis darauf gibt, warum wir meinen, dass man zum Beispiel mit dem Gendern eigentlich dem, worunter viele Frauen in dieser Gesellschaft so leiden, den Rollen, die sie so zu spielen haben, dass man dem mit diesem oder ähnlichen überhaupt nicht beikommt. Dass man, wenn ein an diesem Zeug was stört, dass man dann eigentlich was anderes zu tun hätte. Weil wir haben es schon mal zum allerersten einigermaßen auffällig gefunden, dass die Forderung nach Gleichstellung der Frau, nach Gleichberechtigung, dass die, naja, ich sag mal, zu gemischten Resultaten geführt hat. Weil nach der Seite der rechtlichen Gleichstellung, da muss man eigentlich sagen, naja, da war es ein voller Erfolg. Die Zeiten, wo die Frau dem Mann tatsächlich untergeordnet war, wo sie ihn fragen muss, wenn sie eine Arbeitsstelle nehmen will, oder wo sie nicht wählen darf oder sonst irgendwas, ja, die sind wirklich vorbei. Davon kann endgültig keine Rede mehr sein. Auf der anderen Seite, es ist nach wie vor so, trotz Frauenförderung, auch nachdem man ja alle Jahre wieder in der Zeitung liest, dass die Mädels eigentlich ihre männlichen Mitschüler regelmäßig überflügeln, was die Zahlen angeht der Abiturienten, was die Noten angeht im Schnitt. Auch trotzdem, dass Frauen an den Universitäten, zumindest in vielen Studiengängen, mittlerweile ziemlich zahlreich vertreten sind, teilweise sogar die Mehrheit der Studenten stellen, auch trotz, dass zumindest sie eingedrungen sind in viele Berufe, die in der Vergangenheit ausschließlich Männer bekleidet haben. Trotz all dem gibt es immerzu und weiterhin jede Menge Anlässe dafür, Diskriminierung der Frau zu beklagen. Das ist überhaupt nicht ausgestorben. Sie werden schlecht bezahlt, schlechter bezahlt. Man kriegt vorgerechnet, wenn man mal so vergleicht, über alle Berufe, über alle Hierarchieebenen und so weiter hinweg, dann sind es über 20% weniger. Es gibt auch nach wie vor noch sowas, das nennt sich irgendwie Frauenberufe, Tätigkeiten in unserer Gesellschaft, auf die irgendwie auch weiterhin fast ausschließlich Frauen abonniert sind. Auch überhaupt nicht ausgestorben sind physische Übergriffe aller Art von Männern auf Frauen. All das aus der Welt zu schaffen, das hat die rechtliche Gleichstellung überhaupt nicht geleistet. Da ist man ja offensichtlich damit konfrontiert, dass die offizielle Moral, und da denke ich jetzt nicht nur an das, was man in der Schule lernt oder in der Zeitung liest, sondern schon auch an das, was Naja, im Großen und Ganzen jedenfalls, abseits von vielleicht der harten Rechten oder sowas. In dieser Gesellschaft von den meisten geteilt und jedenfalls irgendwie vertreten wird. Die offizielle Moral, nämlich dass es sicher wohl schon irgendwie gehört, dass Frauen nicht zu diskriminieren sind. Die trennt sich ganz offensichtlich von dem, was im Volk praktisch gelebt wird. Feministische Kritiker. Für feministische Kritiker ist das, also ich sage jetzt Kritiker, ja, damit habe ich auch Frauen gemeint, nur damit das nicht zu Missverständnissen führt, das wird jetzt wahrscheinlich noch häufiger so gehen. Denkt ruhig an beide Geschlechter. Also feministische Kritiker dieser Zustände, dieser Rollen, die die Frauen da spielen, die beklagen, dass man es ganz offensichtlich damit zu tun hat, dass die Männer nach wie vor Vorurteilen anhängen über die Frau, völlig aus der Zeit gefallene, überkommene, patriarchalische Sitten, die aus irgendeinem Grund nicht auszurotten sind, Rollenbilder, die eigentlich in die heutige Zeit nicht mehr passen und die den Geschlechtern überhaupt nicht gerecht werden. Und klar, gedacht ist daran, es ist schon ziemlich offensichtlich, dass Vorurteile, wie man sie so kennt, naja, Frauen, die leisten ja auch weniger als Männer, kein Wunder, dass sie weniger kriegen, oder mehr so aus der Macho-Ecke, ach, die wollen es doch, dass man sie so behandelt, wenn man sie angrapscht oder sonst was. Klar, gedacht ist dran, Vorurteile dieser Art, die sind ganz offensichtlich unzutreffend. Natürlich stimmt das nicht. Und das ist ja auch so, klar. Aber dass diese Vorurteile unzutreffend sind, das kann beim besten Willen noch nicht das letzte Wort darüber sein. Urteile, die sich trotz alledem, dass sie so offensichtlich unzutreffend sind, die sich trotzdem so hartnäckig halten, hinter denen muss schon irgendwie ein bisschen mehr stecken, als bloß irgendeine verquere Meinung von einem, der es einfach nicht lernen will. Die müssen schon etwas handfestere Gründe haben, um die soll es heute im Verlauf des Abends gehen. Ich sag den Gedanken nochmal anders, nochmal an den Sitten ausgedrückt, also an dem, was in dieser Gesellschaft üblich ist, was auch als irgendwie, naja, schon irgendwie auch anständig angesehen wird. Wenn man als feministischer Mensch gegen veraltete, patriarchalische, aus der Zeit gefallene und so weiter Sitten polemisiert. Und man vielleicht dabei auch dran denkt, das soll man auch tun, weil mit dem eigenen Protest will man ein Stück weit dazu beitragen, dass sich daran vielleicht auch mal was ändert. Weil man in die Diskussion oder in die öffentliche Meinung eben in genau der Form eingreifen will. Also zum Beispiel nicht zuletzt in der Form, dass man fordert oder wenn man ein bisschen freundlicher gesinnt ist, vorschlägt oder was weiß ich, dass man der Frau Respekt zollt, indem man seine Texte gendert. Zum Beispiel in der Form. Da muss man sagen, diese Vorstellung bei den Sitten, auf die man da so trifft, das Verhalten, was in dieser Gesellschaft auch praktiziert wird, was sich halt so versteht, was sich so gehört. Wenn man denkt, das wäre sowas, das könnte man überhaupt quasi in so einer Art freiem Diskurs, in einem, man nimmt mal Einfluss auf die öffentliche Meinung. Und dann trägt man halt ein bisschen dazu bei, dass sich in der Gesellschaft was verschiebt, dass sich da was tut, dass die Leute sich eben darauf verständigen am Ende des Tages, dass die Sitten sich bitte zu ändern haben. Dass wir neue wollen, dass wir andere wollen, die diese Hässlichkeiten gegenüber vielen Frauen jedenfalls nicht mehr einschließen. Die Vorstellung, Sitten wären sowas, auch das passt überhaupt nicht zu dem Umstand, wie hartnäckig die sich halten. Sitten sind was anderes, die sind was viel Festeres als einfach Vereinbarungen, die quasi innerhalb unserer moralischen Gemeinschaft vereinbart, verworfen, neu vereinbart werden. Also auch darum soll es heute gehen. Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass es Vorurteile, nicht zuletzt derart, wie ich sie jetzt genannt habe, dass es die gibt, heute, nicht gestern und in einer anderen Zeit, sondern heute. Was sind die Gründe der Sitten, die als Dokumente und auch als Ursachen der schlechten Behandlung der Frauen angeklagt werden? Jetzt noch vielleicht ein letzter einleitender Gedanke. Uns ist natürlich nicht entgangen, dass wir, bei Feministen nicht den besten Ruf genießen. Uns wird ja der Vorwurf gemacht, wie auf unsere marxistisch bornierte Art, wir bringen doch am Ende des Tages doch wieder alles bloß auf den Kapitalismus zurück. Und wir würden deswegen vielleicht die Diskriminierung der Frau mehr sowas wie, das ist doch unerheblich, interessiert uns nicht oder sonst wie, abtun. Ja, Feministen bestehen ja irgendwie darauf, die Diskriminierung, die hat halt eigene Gründe. Die liegt nicht einfach im Kapitalismus, sondern die hat ihre eigenen und deswegen müsste man sie auch in der Form behandeln und soll sie nicht auf die Klassenfrage reduzieren. Und zwei kleine Bemerkungen will ich dazu machen, weil einerseits will ich das eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Wir halten die schlechte Behandlung von Frauen überhaupt nicht für nicht befassenswert. Ich meine, das seht ihr hoffentlich auch an dem heutigen Abend. Wir machen immerhin eine Veranstaltung dazu. Nach der Seite möchte ich das also zurückweisen. Das andere, dass wir mit unserer Kritik auch die Diskriminierung der Frau bloß wieder auf den Kapitalismus zurückführen wollen. Das stimmt allerdings. Das wollen wir heute Abend tatsächlich machen. Weil es soll gezeigt werden, dass das, was man als Frauenfrage kennt, als die spezielle Schlechtbehandlung des weiblichen Geschlechts, dass das die Wirkung der kapitalistischen Rollen ist, die Menschen hierzulande tatsächlich spielen. Also das nochmal als kleine These vorweg. Okay. Na gut. Also, schaut man sich halt nun einfach mal an, wie ergeht es eigentlich den Frauen? Wie sieht die nicht zuletzt ökonomische Lage der Frauen eigentlich aus? Und klar, da gibt es natürlich nicht nur einen Fall, sondern eine ganze Menge. Und wenn euch im Laufe des Abends ein anderer unter den Nägeln brennt, dann dürft ihr den gerne in den Raum werfen. Ich fange einfach mal mit einem an, der einem nach allem, was die Statistiker und die Öffentlichkeit und sonst wie einem erzählen, wohl ziemlich typisch für unser Land ist. Weil man liest ja so ungefähr die Hälfte der Frauen in Deutschland, also viel mehr als bei den Männern, gehen einer sogenannten Teilzeitbeschäftigung nach. Man kriegt auch gleich dazu gesagt, woran das liegt, weil das geht in aller Regel damit einher, dass sie sich um Kinder kümmern zu Hause. Wenn man sich die Zahlen unter den Frauen mit Kindern anguckt, dann sind sie noch viel höher, irgendwie 2/3 oder sonst was. Also Frauen in Deutschland haben in einer ziemlich erheblichen Zahl mit was zu kämpfen, das heißt dann Doppelbelastung. Und es ist schon dann auch gleich klar, Doppelbelastung, das ist jetzt nicht misszuverstehen, so nach dem Muster, die muss halt zwei Sachen machen statt nur eine, sondern Doppelbelastung soll schon heißen, dass das eigentlich eine Überlastung ist. Dass man in diesen Fällen mit Folgen zu rechnen hat, gesundheitlicher Art, Burnout ist dann immer so ein Stichwort, bis hin zur Armutsbedrohung, spätestens wenn man dann alt ist und sich bemerkbar macht, dass ein Leben von Teilzeit in der Hinsicht eigentlich nichts abwirft. Naja, also diese Frauen, die kümmern sich also einerseits um den Löwenanteil von dem, was man jetzt wohl Care-Arbeit nennt in der Familie. Versorgen die Kinder, schmeißen den Haushalt. Und in der restlichen Zeit, wenn die Kinder in der Kita sind oder im Hort oder in der Schule oder sonst wo, gehen sie halt noch einer zusätzlichen Beschäftigung nach. Dass das irgendwie eine ziemliche Überlastung ist und dass Familie und Beruf eigentlich in der Form nicht so wirklich unter einen Hut zu bringen sind, so wirklich, es wundert eigentlich auch keinen. Es wird vielleicht kritisiert, aber verwunderlich ist es eigentlich nicht. Jetzt will ich einfach mal, dass man sich vielleicht einfach doch mal drüber wundert. Dass man die Selbstverständlichkeit mal einen Moment nicht mitmacht, sondern sich vielleicht mal ein erhellendes Licht werfen lässt darauf, was in dieser Gesellschaft eigentlich normal ist. Diese Frauen, die teilen sich ihre Zeit ein auf eine Weise, dass klar, sie eigentlich weder für eine ordentliche Beschäftigung reicht, noch so wirklich für die Betreuung der Kinder und der Familie und sonst was. Und wenn sie jetzt nicht gerade alleinerziehend sind, sondern da noch ein Mann dabei ist, dann teilt der sich die Zeit noch ein bisschen anders ein als sie. Auch das kriegt man ja von den entsprechenden Statistiken gleich dazu gesagt. Bei den Männern ist ja nicht Teilzeit angesagt, sondern die arbeiten dann fast immer Vollzeit, sogar noch öfter, als wenn sie keine Kinder haben. Die tragen also zur Familienarbeit wenig bis nichts bei, je nachdem. Und was die Frauen da mal als allererstes zu spüren kriegen, jetzt einfach der Seite der Arbeitszeit nach, das ist, dass es in dieser Gesellschaft offenbar ganz normal ist, dass eine ordentliche Beschäftigung, also so eine volle, eine ganze, eine, die nicht nur ein Teil ist, sondern wo einer nach regulären Vollzeitbeschäftigung nachgeht, dass es sich da offenbar ganz versteht, dass für die so ungefähr der ganze wache Tag drauf geht. dass das in keinster Weise Maß irgendwie daran nimmt, ob das, was dann hinten raus an Rest noch bleibt, also die Freizeit, ja, ob das überhaupt ausreicht, ob das überhaupt hergibt, dass man den sonstigen Notwendigkeiten, die man ja irgendwie auch noch hat, dass man denen überhaupt nachgeht. Sich um Essen, Haushalt, Kinder und vielleicht auch noch sowas wie ein bisschen Vergnügen zu kümmern, ja, das geht den Chef nichts an. Das ist das Privatproblem von jedem abhängig Beschäftigten. Es führt ja übrigens auch dazu, dass selbst wenn Paare noch keine Kinder haben, ist es eigentlich ziemlich üblich, dass man sich irgendwann mal zusammentut, dass man zusammenzieht, einen gemeinsamen Haushalt gründet, dass man seinen Notwendigkeiten gemeinsam nachgeht, die in irgendeiner Form aufteilt, auch wenn dann die Frau vielleicht immer noch mehr macht als der Mann. Und damit man überhaupt noch ein bisschen was voneinander hat, weil klar ist, dass in dem, was die Beschäftigung an Freizeit überhaupt lässt, an Zeit wie an Kraft, das anders eigentlich ganz schlecht zu bewältigen ist. Wenn dann auch noch Kinder da sind, dann ist eigentlich endgültig klar, dass das, was jetzt an Familienarbeit nötig ist, dass das nicht zu vereinbaren ist mit einem regulären Job. So, und das heißt für diese Frauen jetzt mal einerseits, dass sie, was den Arbeitsmarkt angeht, nur noch teilweise zur Verfügung stehen. Und das heißt andererseits, dass sie mit dem Kind auch alleine klarkommen müssen. Das müssen sie nämlich deswegen, weil ja wohl auch zweitens das ziemlich klar ist, dass die Bezahlung von nur einer oder am Ende nur einer halben Stelle, weil sie sich das mit dem Mann teilen will, also richtig bis in die gehobene Mittelschicht überhaupt nicht ausreicht, um eine Familie zu versorgen. Von nur einem Einkommen zu leben, ist für die allermeisten überhaupt keine Option. Weil auch da gilt ja irgendwie ganz selbstverständlich, das, was man davon hat, den Lohn, den man dafür einstreicht, ja, der nimmt natürlich nicht Maß an dem, was so einer braucht. Das, was dann irgendwie ziemlich zielstrebig und deswegen dabei immer wieder rauskommt, ist, dass diese ganz altmodische Rolle von Hauptverdiener. Der Mann übernimmt, der dann oft sogar eher mehr arbeitet als vorher. Irgendwie muss die Haushaltskasse ja stimmen. Und die Frau sich um Hausarbeit, Kinder, sonst was kümmert und ansonsten die Rolle des Zuverdieners übernimmt. Und zwar selbst dann reißt diese Rollenverteilung ein, wenn das von den Beteiligten eigentlich gar nicht gewollt ist. Selbst wenn die überhaupt nicht auf dem Standpunkt stehen, sie hängen einem traditionellen Familienbild an, sondern wenn man es mit einem jungen, emanzipierten Paar zu tun hat, das sich eigentlich ganz gern anders aufteilen würde, kriegt man sehr zielstrebig mit genau dieser Verteilung zu tun, weil da macht sich ja nicht zuletzt geltend, dass es in letzter Instanz zumindest die ökonomisch sinnvolle Entscheidung ist, weil, naja, wenn der Mann schon in der Regel mehr verdient, dann macht es ja auch nur Sinn, dass er sich um die Karriere kümmert. Und damit ist die Entscheidung eigentlich erledigt. Es wird hoffentlich deutlich, oder es ist hoffentlich deutlich geworden, die Familie in unserer Gesellschaft und die Arbeitsteilung, die es irgendwie so stereotyp und zielstrebig in ihr immer wieder gibt, das ist vielleicht nicht die einzige Form, wie hier gelebt wird. Klar gibt es auch Ausnahmen, Aber das ist die offensichtlich sehr naheliegende Umgangsweise mit einem doppelten Widerspruch von Zeit und Geld, der übrigens weder aus dem Geschlecht noch, darauf habe ich gerade hingewiesen, noch von einem traditionellen oder von einem modernen oder sonst wie Rollenbild über, wie soll man sich aufteilen in der Familie, irgendwie lebt. Sondern der ist das Produkt aus der Erwerbsquelle der Leute, aus der abhängigen Beschäftigung, nämlich aus dem, wie Arbeitgeber die Anforderungen an den Lohn und die Leistungen kalkulieren. Für die Frauen, die jetzt in dieser Rolle auf den Arbeitsmarkt treten, ja, für die hat der Arbeitsmarkt tatsächlich Angebote parat. Weil Unternehmen schaffen ja tatsächlich und nicht zu knapp in der Regel ziemlich schlecht bezahlte Teilzeitarbeitsplätze und die verlassen sich einfach darauf, dass es schon jede Menge und ausreichend Frauen geben wird, die es nötig haben und die wegen ihrer Rolle in der Familie als Zuverdiener auch bereit dazu sind, sich und das Entgelt überhaupt nicht daran zu messen, ob das überhaupt einen Lebensunterhalt abwerfen würde. Die Unternehmer, die diese Löhne zahlen, die fragen sich das sowieso nicht. Das Prinzip, nach dem die ihre Löhne kalkulieren, es ist eigentlich so schlicht, wie es bekannt ist. Für die gilt ganz, ganz stur, die lassen arbeiten mit dem Ziel, aus den Arbeitsleistungen der Leute, die sie bezahlen, einen Gewinn für sich bzw. für Anteilseigner des Unternehmens herauszuholen. Und für die gilt daher immer ganz stupide, die bezahlen so wenig, wie es sein muss, so wenig, wie halt nötig ist, um Leute für die Funktionen zu bekommen, die sie halt brauchen und verlangen dabei so viel Leistung, wie sie kriegen können. Damit ist für Sie auch schon ganz klar, die große Masse der Arbeitskräfte, die Sie leicht kriegen können, die in ihren, auf ihren Arbeitsplätzen keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse oder Ausbildungen oder sonst was brauchen, die bezahlen Sie unglaublich schlecht. Mehr zahlen Sie überhaupt nur, mehr Geld lassen Sie überhaupt nur da springen, wo dann tatsächlich mal besondere Fähigkeiten gefordert sind oder wo der Arbeitsplatz darin besteht, als Chef, als Vorgesetzter das Kapitalinteresse gegen die Angestellten durchzusetzen. In den Fällen wird mehr bezahlt. So bringen es die Unternehmer übrigens auch schon lange bevor da jemand als Frau oder als Mann auf dem Arbeitsmarkt auftritt, so bringen sie es sowieso zu einer ganzen Hierarchie von Berufen, in der es ganz selbstverständlich von ziemlich wenigen, aber dafür auch ziemlich gut bezahlten Berufen ganz oben über viele einigermaßen bezahlte in der Mitte und auch eine ganze Reihe von ziemlich schlecht bezahlten unten gibt. Die nutzen die flächendeckende Nachfrage auch nach dieser Sorte Jobs in ihrem Sinne aus. Dabei ist es im Grunde auch schon ziemlich egal, ob dann am Ende tatsächlich eine Frau oder ein Student oder ein Ausländer oder was diese Gesellschaft halt so an besonders erpressbaren Gestalten kennt. auf so einem Arbeitsplatz sitzen, weil dem sind all die Anforderungen und was man davon kriegt, die Entlohnung, dann sowieso objektiv einbeschrieben. Aber zumindest in der Hinsicht, was den ausnutzbaren Bedarf nach solchen Jobs aus den Reihen der Familie, der doppelbelasteten Frau angeht. Auf die Nachfrage können Sie sich verlassen, weil für die sorgen Sie ja auf die Weise selber. Auch noch so eine Schönheit ist ja, weil die Unternehmer Frauen flächendeckend in dieser Form ausnutzen. Also ihnen Niedriglöhne dafür zahlen, dass sie an der Ladenkasse sitzen oder beim Chef die Sekretärin machen oder was auch immer. Also weil sie sie zu diesen Konditionen anstellen, dann liegt ihnen offensichtlich der Schluss ziemlich nahe. Naja, dann ist es ja auch irgendwie so, dass Frauenarbeit offenbar weniger wert ist. Gerade so, als seien die Löhne, die sie zahlen, Ausdruck der Leistung, zu der ihre Angestellten irgendwie in der Lage wären. Und nicht ihres Interesses an schlechter Bezahlung. Es ist schon ziemlicher Unsinn zu meinen, dass die in diesen oder überhaupt in irgendwelchen Berufen geleistete Arbeit der Grund dafür wäre, warum sie am Ende des Tages schlecht bezahlt werden. Sondern das ist genau umgekehrt. Da, wo Scheiße bezahlt wird, ja, da haftet den Berufen am Ende auch das Urteil an, die Arbeit in ihnen wäre wenig wert. Das ist mal so ein Grund für das eingangs erwähnte Vorurteil. Naja, Frauen leisten halt weniger als Männer. Ja, die Wahrheit sieht so aus. Erst werden sie in der Familie in die entsprechende Rolle gedrängt, weil Geld und Zeit zu wenig sind für die Familie, für die Partner und für die Aufzucht der Kinder. Deswegen müssen sie auch noch zusätzlich arbeiten, nämlich einen Zuverdienst erwirtschaften, weil das Einkommen für die Familie ansonsten nicht ausreicht. Und dann wird ihnen das als Mangel angehängt, der dann am Ende irgendwie auch noch dem ganzen Geschlecht nachgesagt wird. Also wie gesagt, wenn ihr Einwände habt, Gesprächsbedarf, dann müsst ihr ihn sagen. Sonst mache ich einfach weiter. Weil es gibt, wenn man sich mal einen anderen Fall vornimmt, wie auch schon anfangs kurz erwähnt, Frauenberufe. Es gibt ja in dieser Gesellschaft ganze Berufssparten, also vor allen Dingen soziale Dienstleistungen aller Art, Kindererziehung, Altenpflege, Krankenpflege, Sekretärinnen, Arzthelfer und so weiter, Friseurinnen, also ein Zeug. Berufssparten, die werden fast ausschließlich von Frauen bekleidet. Die sind in aller Regel ziemlich schlecht bezahlt, aber da hat man teilweise 90% und mehr nur Frauen, die in denen arbeiten. Was mit Sicherheit nicht daran liegt, oder jedenfalls nicht nur daran liegt, dass die Frauen halt die einzigen gewesen wären, die sich für schlecht bezahlte Jobs bewerben. Sondern die gehen ja damit einher, dass, und zwar nicht zuletzt von denen, die diese Stellen besetzen, das Urteil gepflegt wird, dass Frauen für diese Berufe auch einfach viel besser geeignet sind. Die suchen Frauen, die sie für diese Stellen, mit denen sie diese Stellen besetzen wollen. Berufe, die gerade wo es um Hinwendung zum anderen Menschen geht, Dienste am Menschen, also wenn man an eine Sekretärin denkt, ganz, ganz unmittelbar der Dienst am Chef, dem den Rücken frei halten, die Arbeit erleichtern. Im sozialen Bereich halt am Patienten oder am alten Menschen oder am Kind. Also dienende Berufe, unterordnende Berufe, wo ganz unmittelbar der Dienst am Menschen verlangt ist. Da heißt es, Frauen wären ganz besonders gut geeignet. Wenn das so ist, dass gerade wenn es um die Besetzung von diesen Stellen geht, gar nicht einfach die Frage ist, naja, kann der Mensch das? Der Handgriff, der da gefordert ist, kann der den leisten? Hat er das gelernt? Kann der ein Zertifikat vorweisen, dass er es gelernt hat? Sondern wenn das Geschlecht so offensichtlich ein Unterscheidungskriterium ist, richtig eine Berufsqualifikation. Das ist ein Beruf, den traut man vor allem Frauen zu. Da wird richtig behauptet, dieses ganz jenseits der Qualifikation, der Dienst am Menschen, das wäre eigentlich eine Charaktereigenschaft, die kommt vor allem der Frau zu. Die Bereitschaft zur willensmäßigen Unterordnung, zum Dienst an fremden Menschen, die wird gesucht und die wird den Frauen in höherem Maße zugeschrieben als den Männern. Es ist kein großes Rätsel, woran die Personalbüros dieser Republik da anknüpfen. Die knüpfen nämlich daran an, was die Frau in der Familie für eine Rolle spielt. Da ist sie ja auch schon immer im Dienst an ihren Liebsten unterwegs. Na, dann ist sie doch ganz offensichtlich mehr als geeignet, diese Dienstbarkeit, diesen dienstbaren Geist, diesen dienstbaren Charakter auch im Unternehmen zu praktizieren. Gerade so, als wäre es dasselbe wie in der Familie, soll sie auch im Unternehmen selbstlos sein, sich ein- und unterordnen den Bedürfnissen an naja, ihrem Chef, ihren Patienten oder wem auch immer. Jetzt kann man einerseits sagen, und auch ganz zu Recht, es ist eigentlich eine ziemliche Frechheit. Also so ungefähr der halben Bevölkerung nachzusagen, sie hätte einen dienstbaren Charakter. Aber das Irre ist ja, es lacht überhaupt keiner. Unternehmen, die sagen, naja, wenn es darum geht, dem Chef den Rücken frei zu halten oder sich um die Kinder zu kümmern, in der Kita meine ich jetzt, wenn Unternehmen meinen, dafür nehmen sie eigentlich viel lieber Frauen, das liegt denen mehr, dann blamieren die sich damit nicht. Das merkt man ja nicht zuletzt an der Statistik. Das sind dann ja auch Berufe, wo halt 95% Frauen arbeiten. Dass sie das können, das liegt jetzt nicht einfach darin, dass sie halt doch recht hatten. mit ihrer Menschenkenntnis haben es halt richtig gelegen. Sondern, dass sie das können, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie die Macht dazu haben, das auch praktisch zu machen, das durchzusetzen. Die entscheiden ja darüber, wer letzten Endes auf welchem Job landet, ob einer eine Karriere einschlagen kann oder nicht, ob er einen Job kriegt oder arbeitslos ist. Und wenn dieser dienstbare Geist, dieser Charakter tatsächlich als Messlatte an die Bewerber angelegt wird, dann haben sie überhaupt keine Schwierigkeit, lauter Bewerber zu finden, die ihnen genau das bestätigen. Übrigens, nicht nur in der Form, dass man es halt behauptet. Also klar, wenn man irgendwo zum Bewerbungsgespräch antritt, dann erzählt man dem Chef oder dem Personalmenschen natürlich immer, was er hören will. Und man passt da ganz genau drauf, das ist natürlich klar. Das ist halt die übliche Heuchelei. Aber dabei bleibt es ja gar nicht. Weil wenn man den Job hat, na, dann muss man es auch praktizieren. Denkt mal dran, was man zum Beispiel aus diesen Pflegeberufen so kennt. Also die immer wiederkehrende, nicht auszurottende, Klage darüber, was da so für Zustände herrschen. Die Frauen, die in diesen Berufen arbeiten, die sind über die Zustände, über die Bedingungen ihrer Arbeit garantiert unzufrieden, beschweren sich ja auch entsprechend darüber, klagen über schlechte Bezahlung, darüber, dass sie überhaupt nicht genug Zeit haben, sich überhaupt um die Patienten ordentlich zu kümmern, sondern sie dann oft genug einfach nur noch ruhig stellen können. Also die ganzen Skandale, die dieses Pflegewesen zum Beispiel ja auch immer wieder kennt, naja, man weiß doch, dass das aus dieser Ecke kommt. Aber das hält diese Frauen überhaupt nicht davon ab, sich diesen dienenden und unterordnenden Charakter, den diese Stellen ihnen für genau diese Scheißschinderei abverlangen, selbst zu eigen zu machen. Die Frauen sind stolz auf die Arbeit, die sie da leisten. Die sind vielleicht über die Bedingungen unzufrieden, aber über das, was sie da sind und leisten, darauf sind sie stolz. Die pflegen ein Standesbewusstsein, von dem aus überhaupt sie ihre Beschwerde führen. Nämlich, dass man ihnen den Respekt, den sie genau deswegen doch allemal verdient haben, an ihrem besonderen Dienst an der Gemeinschaft, dass der sich in so einer miesen Bezahlung niederschlägt. Dabei sind sie doch eigentlich viel mehr wert. Also ich will sagen, diese Zuschreibung, Frauen sind selbstlose Wesen, sind zum Dienen am Menschen quasi gemacht. Es bleibt gar nicht einfach dabei, dass das eine Zuschreibung ist, die sie halt am Job erfahren, an der sie ständig gemessen werden. Das bleibt es natürlich. Sondern das ist letztlich tatsächlich der Charakter, den sie sich deshalb auch zulegen. Den sie sich als ihre besondere Qualifikation, ihren besonderen Dienst im Gemeinwesen auch hoch anrechnen. Und in dessen Namen sie sich auch beschweren. Was sie dann regelmäßig wieder vorgeführt bekommen, ist die Anerkennung für diese Dienste. Die ist ihnen gewiss. Gerade wenn sie sich beschweren, da wird nicht gegeizt. Ganz im Gegensatz zu dem Geld, das sie bekommen, das genau wie übrigens auch die Arbeitsbedingungen, unter denen sie leiden, dann aber eben für den Profit ihres Arbeitgebers kalkuliert ist. Also von wegen Menschen werden gedient, dem dienen sie ja in letzter Instanz. Und gemessen daran sind Arbeitshetze und niedrige Bezahlung überhaupt nicht unpassend. Dieser Stolz, dieser Standesstolz, den diese Frauen haben, der ist eine, zumindest für die Arbeitgeber, ziemlich nützliche Stellung zu genau diesem Verhältnis. Zu eingerichteten ökonomischen Verhältnissen, zu auch eingerichteten ökonomischen Zwängen, die sie sich natürlich überhaupt nicht ausgesucht haben und die auch in keinster Weise dem Wohl von einem pflegebedürftigen Menschen folgen oder von irgendwelchen betreuungsbedürftigen Kindern. Die Geschlechterrolle, die sich die Frauen zu eigen machen, die geht vom praktisch Abverlangten aus und bestätigt es. Das zusammengenommen, beides, der Zwang und die praktizierte, richtig geteilte Stellung, das ist überhaupt das, was die Festigkeit von dieser Sorte Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft ausmacht. Das ist auch der Grund dafür, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist überhaupt nicht damit getan oder überhaupt auch nur angekratzt, daran irgendwas zu ändern, wenn man, wenn man die Parole vertritt oder mit der Kritik antritt, dass Rollen wie diese doch eigentlich von gestern wären. Von wegen. Nochmal eine zweite Erinnerung an den Anfang. Die Beschwerde darüber, ich habe sie am Anfang zitiert, dass man im sogenannten Gender Pay Gap vorgerechnet bekommt, Frauen verdienen im Schnitt 20% weniger als Männer. Diese Kategorie Gender Pay Gap, ich hoffe, man merkt, die ist nicht nur ziemlich abstrakt, sondern gemessen an dem, was sie so alles in einen Topf schmeißt, ist sie eigentlich auch ziemlich unpassend. Weil in diesen 20%, da fassen sich die unterschiedlichsten Fälle von schlechter Stellung, und zwar durch das Kapital. Also jetzt zum Beispiel die genannten, das Angebot, Zuverdienstjobs zu machen, von denen eh keiner leben kann. Genauso übrigens wie die Zuordnung zu auch in der Regel ziemlich schlecht bezahlten Diensten am Menschen, Frauenjobs und was man sonst noch so kennt. Diese Fälle von schlechter Stellung durch das Kapital, die werden im Gender Pay Gap übersetzt in einen gegenüber den als einer gegenüber den Männern. Da passt am Ende, und auch das macht ja irgendwie einen nicht unerheblichen Einfluss bei dieser Statistik aus, da passt am Ende sogar genauso rein, dass Frauen nach wie vor immer noch zu wenig in Vorständen von DAX-Konzernen vertreten sind. Das kommt in dieser Statistik einfach daher wie ein Fall vom Gleichen. Nämlich einem allgemeinen Mangel an Anerkennung der Frau überhaupt, und dabei wird jeder tatsächliche, besondere Grund für die Schlechtbehandlung von so mancher Frau, der einen eigentlich auf die gegensätzlichen Interessen, die diese Gesellschaft bestimmen, verweist. Und unter denen übrigens nicht nur Frauen leiden, sind damit einfach um die Ecke gebracht. Gibt es denn bis zum jetzigen Punkt schon Anmerkungen, Einwände, Nachfragen?
Ja? Ich meine, was du jetzt gesagt hast, im Großen und Ganzen, ist nicht geschlechtsabhängig. Das Einzige, was sozusagen durch die Familie geworden ist, entscheidet sich, ob man wird Zugverdiener, kommt dann in schlecht bezahlten Jobs rein und muss die annehmen. Und das trifft genauso gut auf Männer zu, die sozusagen die Entscheidung treffen würden, dass sie die Zugverdiener wollen. Was also begründet wird, okay, die Männer verdienen mehr. Deswegen wird der Mann auch immer ist es ökonomisch sinnvoll, dass er die Hauptverdienerrolle übernimmt. Aber das ist ja auch so ein bisschen tautologisch, weil es ja quasi, wenn du sagst, die Frauen nehmen die Zuverdienerrolle, dadurch verdienen sie weniger. Und das kommt daher, sie verdienen weniger, weil der Mann der Hauptverdiener ist, sozusagen.
Ja, weißt du, ja.
Ich sehe so irgendwie, ich kann es als nachvollziehen, als Kette. Aber ich sehe den Staat vielleicht eher jetzt nicht, der muss irgendwo herkommen, dass sich zum Beispiel mehr Frauen für die Familie entscheiden, für die Nebenverdienstfrau. Nicht nur ökonomisch, weil sie vielleicht sagen, okay, sie wollen lieber mehr Zeit mit den Kindern verbringen und dann quasi eher die Zuverdienstgeberrolle zu machen. Weil sonst können sich genauso viele Männer dafür entscheiden. Und es würde umgekehrt nicht.
Der Anfang passt jetzt nicht gut zum Ende. Ja? Wenn du das mal so weit mitmachst, dass du sagst, ja, ist ja klar, wenn die Männer in der Regel mehr verdienen, ja, dann ist das schon für die allermeisten der triftigste Grund, warum dann klar ist, wer sich für die Rolle des Hauptverdieners zu entscheiden hat. Wenn du das mitmachst, dann kannst du jetzt am Ende nicht mehr dabei landen, dass du sagst, jetzt könnte sich ja jeder entscheiden, wie er will. Das passt nicht gut. Weißt du, wenn du dir die Frage stellst, ach Mensch, an der Frau muss doch irgendwas dran sein, dass es ihr irgendwie doch näher liegt. Da muss doch mehr sein als bloß die Rolle, die sie halt nun mal in unserer Gesellschaft spielt. Da muss ich dich enttäuschen.
Ja, du sagst, sie an ihrer, ja. Für die Nebenrolle, weil der Mann sowieso mehr verdient, also nimmt sie den schlecht bezahlten Zuverdienstjob. Aber das nimmst du gleichzeitig als Erklärung dafür, weil das Frauen statistisch gesehen 20% schon weniger verdienen.
Schau mal, mir kommt es eigentlich sowieso auf einen anderen Gedanken an. Weißt du, die Frage, ob am Ende der Mann zu Hause bleibt und Zuverdiener ist, und natürlich, wenn der Mann auf einem Zuverdienstjob sitzt, dann verdient er genauso scheiße. Übrigens auch ein Beleg dafür, dass es irgendwie keine biologische Frage ist. So. Aber viel spannender als die Frage, welcher von beiden ist es denn jetzt? Viel spannender ist doch, würdige doch mal überhaupt die Rolle des Zuverdieners. Weißt du, dass man es überhaupt mit sowas zu tun hat, dass man, dass eine Familie irgendwie wie automatisch in der, also wenn sie jetzt nicht gerade reich sind, ja, und dann haben sie eben Dienstpersonal dafür, sondern eine normale Familie, dass die ganz automatisch, wenn sie Kinder kriegt, vor der Frage steht, ja, wer bleibt denn jetzt zu Hause? Dass die Frage, wer bleibt denn jetzt zu Hause, sofort prekär ist. Weil die ist einerseits eine totale Überforderung der Frau, also wenn sie dann zu Hause bleibt. Und gleichzeitig ist klar, irgendwie sich das vernünftig teilen geht sowieso nicht. Weil man muss ja irgendwie den Widerspruch von, es bleibt einem eigentlich gar nicht genug Zeit. Aber wenn man sich genug Zeit nimmt, dann hat man überhaupt nicht mehr das Geld, um die Familie irgendwie zu versorgen. Dass man mit dem konfrontiert ist und dass der nicht nur dazu führt, dass die sich entscheiden müssen, wer zu Hause bleibt, sondern dass die Entscheidung, wer zu Hause bleibt, einschließt, dass der dann als Billigangebot auf dem Arbeitsmarkt auftritt. Verstehst du, das ist so eine schöne Folge von dem, was Familie im Kapitalismus ist.
Insofern hast du in deiner Zusammenfassung, wo du dann den Vorwurf erhoben hast, das wäre doch ein bisschen tautologisch und zirkulär, Ich meine, dass in dieser Zusammenfassung gerade das entscheidende Argument, was er gebracht hat, unguterweise unter den Tisch gefallen ist. Weil, dass die Frauen bei diesem Beispiel in dieser Lage, dass sie weniger verdienen, das ist doch gar nicht damit erklärt worden, dass die Frauen sich immer für die Rolle des Zuverdieners entscheiden würden. So dass man sagen kann, der Grund für die schlechter Bezahlung der Frau ist ihre Entscheidung. Und dann steht man vor dem Rätsel, warum entscheidet sie sich bloß immer so blöd. Sondern es ist doch ausgeführt worden, dass das ganz Wesentliche liegt nicht an der Stelle, dass Mann wie Frau sich dann entscheiden, wie sie sich aufteilen, sondern in was sie da diese Entscheidung zu treffen haben. Das heißt, bei dieser Entscheidung, und das ist jetzt alles einfach unterstellt, offenbar, und gar nicht mehr ausgesprochen, sie müssen sich überhaupt so entscheiden, weil sie, und zwar beide Geschlechter, insofern hast du sehr recht, wenn du sagst, es ist glatt rausgekommen, mit dem Geschlecht hat das alles so furchtbar viel gar nichts zu tun. Beide Geschlechter stehen, wenn sie sich zusammentun und ihren Alltag als Familie bewältigen wollen, vor der Frage, wie sie mit dem Widerspruch umgehen, der ihre Erwerbsquelle, die abhängige Beschäftigung, ihnen beschert, nach der Seite der Zeit wie nach der Seite des Geldes. Da ist doch viel wichtiger, will ich mal so sagen, für die Frage, was soll man hier eigentlich gemerkt haben oder mitnehmen, da ist doch viel wichtiger, mit was die Leute so umzugehen haben, als die Frage, ob sie sich jetzt individuell für das Männer- oder fürs Frauenmodell, für traditionell oder progressiv entscheiden. Womit gehen sie da überhaupt um? Und die andere Seite der Überlegung hat dann gelautet, wenn eine Umgangsweise damit so aussieht, dass Frauen erstens zu Hause bleiben und die Heimarbeit machen und zweitens dann auch noch was dazu verdienen müssen, dann sind sie so unterwegs, dass sie auf Angebote von Arbeitgebern, auf 400-Euro-Jobs, auf Jobs auf 400-Euro-Basis angewiesen sind, die Arbeitgeber ihnen dann glatt zur Verfügung stellen. So kommt dann die schlechte Bezahlung der Frau in dieser Abteilung des kapitalistischen Arbeitsmarktes zustande. Da merkt man also, da steht eigentlich, in der Mitte steht die Entscheidung der Familie, wie teilen wir uns ein. Vorne und hinten von dieser Entscheidung steht beide Male das Kapital. So würde ich das mal nehmen, so habe ich das Argument verstanden. Da merkt man, die Rolle der Frau, sie verdient schlecht, sie verdient schlechter als der Mann. Kaum geht man mal der Frage nach, woran liegt das eigentlich, landet man bei was. Das hat mit dem Geschlecht gar nichts zu tun.
Genau, das war mein Punkt, sozusagen. Die Sachen, die wir gerade erzählt haben, das eigentlich genauso kriegen, oder? Weil sozusagen der Vorteil ja auch mit dem Titel die Frau im Kapitalismus, sondern das würde genauso gut aufpassen, weil die Familie im Kapitalismus, das Geschlecht ist komplett bei dieser ökonomischen Sichtweise, hat keine Rolle gespielt. Das sollte auch nicht als Kritik sein, sondern was anmerken.
Schau mal, eigentlich eine Notwendigkeit hat man nicht. Man muss jetzt nicht nachweisen, dass es schlecht bezahlte Frauen gibt und dass es nicht hätte anders kommen können oder irgendwie sowas, sondern erstmal, dass es haufenweise von dieser Form von Beschäftigung gibt. Das ist erstmal das Faktum, von dem gehen wir aus. Das ist das, womit man konfrontiert wird. Das ist mal ein Fall von dem, was Schlechtbehandlung von Frauen ist. So, jetzt klar, die Intention war schon, dass man sich mal klar macht, das, womit man da tatsächlich konfrontiert ist, ja, da hast du völlig recht, das hat mit ihrem Geschlecht eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das wäre ja auch noch schöner, wenn da jetzt rauskommen würde, dass es Frauen irgendwie im Blut liegt, dass man sie scheiße behandelt. So ein Quatsch. Ich wollte es ja wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, aber. Sondern, klar, das, was den Frauen da auf die Füße fällt, was ihnen da Probleme bereitet, das ist schon tatsächlich die Rolle, die sie jetzt in der Familie ausführen, eine Rolle, die von den Zwängen erstens zeugt und also den Zwängen dieser Einkommensquelle zeugt und die sie deswegen dann auch noch zum Billigangebot machen. Und die Frage, warum entscheidet sich häufiger der Mann für Hauptverdiener und weniger die Frau? Vielleicht kennst du ja andere Gründe. Mir ist dieser jedenfalls erstmal als der irgendwie Entscheidende geläufig, dass ja, der Hauptverdiener ist in der Regel erstmal der, der mehr verdient. Weil so üppig, dass man einfach sagen könnte, naja, der andere verdient zwar nicht so viel, aber der macht so gern. Oder ja, der hat schon die Freiheit. Gibt es da noch andere Anmerkungen? Na gut, dann mache ich erstmal weiter. Vielleicht überwindet sich ja im Laufe des Abends noch der eine oder andere. Ein weiteres Feld der Kritik, vielleicht für viele feministische Kritiker sogar das wichtigste Feld, das ist das des sexuellen Verhältnisses der Geschlechter in Familie, Bekanntenkreis, Beruf, Öffentlichkeit, sonst was. Haben es Frauen ja mit, naja, mit dem, was man so kennt, mit einem Herrschaftsanspruch von Männern zu tun, der sich in den üblichen Formen äußert, also schlechte Witze, antatschen, bedrängen, bis hin zur Vergewaltigung. Die Zeitungen sind regelmäßig voll von diesem Zeug, übrigens auch immer wieder voll von der Klarstellung, dass das eigentlich nicht passt, dass das eigentlich nicht in Ordnung geht, dass sich dieses Verhalten der Männer nicht gehört. Und auch an der Stelle kann einem schon wieder auffallen, wenn es gar nicht einfach die Minderheit von sich bekennenden Machos ist, die einem da negativ auffällt. Sondern wenn diese Formen von Verfügungsansprüchen, von Dominanz gegenüber Frauen ein viel flächendeckenderes Phänomen ist. Ein Phänomen übrigens, das einem natürlich überhaupt keinen Staat oder Arbeitgeber oder sonst wie aufgetragen oder überhaupt erlaubt oder sonst wie hätte, dann muss auch an der Stelle wieder gelten, dass man es irgendwie mit ein bisschen mehr zu tun haben muss, als einfach bloß irgendeinem unbelehrbaren Interesse von ewiggestrigen Männern. Ein Grund und eine Notwendigkeit, den man auch nicht einfach behandeln sollte wie, naja, Männer sind halt so. Oder, naja, so war es schon immer. Frauen werden schon ewig schlecht behandelt, kein Wunder. Weil auch hier ist es so, dass das, was den Frauen hier zum Verhängnis wird, schwer was mit der Familie zu tun hat, halt in ein bisschen einer anderen Hinsicht als der eben besprochenen. Eben haben wir sie besprochen als, naja, eben als die Reproduktionsgemeinschaft, die sie erstmal für die große Masse der Gesellschaft ist. die Art und Weise, wie zumindest ziemlich viele Menschen sehr alternativlos eben ihre Lebensnotwendigkeiten abwickeln. Groß eine Alternative kommt für die allermeisten gar nicht in Frage. Insofern hat die Familie erstmal ganz grundsätzlich eins zu leisten, muss eben die Reproduktion gewährleisten, muss gewährleisten, dass man als Erwerbstätiger am nächsten Tag oder auch nicht nur am nächsten Tag, sondern auf Dauer irgendwie in der Lage ist, wieder fürs Berufsleben anzutreten. Erstmal ganz schlicht. Das mal ernst genommen, heißt eigentlich die Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft die freie Zeit organisiert ist. Das hat ein sehr entschiedenes Umzu, weil das Leben nach der Arbeit, das ist erstmal sehr weitgehend dafür da, sehr weitgehend für die Arbeit da. Die Funktion ist die Wiederherstellung der Fähigkeit zur Arbeit. Einerseits entgeht es niemandem so recht, andererseits einfach so sehen will man es in der Regel auch nicht. Wenn man arbeiten geht, man tut es ja auch jedenfalls erstmal aus der eigenen Perspektive heraus, nicht einfach für den Arbeitgeber, sondern man tut es halt für sich. Man tut es halt für den Lohn, man tut es dafür, dass man am Ende die Freiheit hat, sich irgendwie sein privates Leben leisten zu können. Was auch sonst? Angesichts der ökonomischen Rolle, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, die sie tatsächlich spielen, die vor allem in Arbeit besteht, deren Inhalt und deren Bezahlung sich nicht an ihren Bedürfnissen bemisst, sondern für fremde Bereicherung taugen muss, ist das aber irgendwie nicht so richtig die Wahrheit. Ist die Vorstellung, ich lebe doch nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite doch, um zu leben, nicht wirklich die Wahrheit von dem, was sie da tun. Diese Perspektive für die Familie heißt das, dass sie zwar nötig ist, dass sie gebraucht wird für die Arbeit, um die Notwendigkeiten jenseits der Arbeit, aber auch für die Arbeit irgendwie zu leisten. Genommen wird es aber in der Regel genau umgekehrt. Wenn die Arbeit getan ist, dann ist man doch endlich frei, das Leben zu gestalten, wie man will. Da ist gerade der kleinere Teil des Tages, wo nicht nur die wache Zeit, sondern auch die Kraft dann irgendwann mal zu Ende ist. Der kleinere Teil des Tages, das wird als das Entscheidende, irgendwie als die eigentliche Belohnung aufgefasst. Und der größere Teil, ziemlich unkritisch, als, naja, das ist eben der Aufwand, der dafür nötig ist, akzeptiert. Es ist halt der Aufwand, der den Feierabend überhaupt möglich macht. Und naja, wenn man sich anschließend schön macht, wenn sich anschließend lohnt, dann war es ja auch in Ordnung. Dafür soll der Feierabend entschädigen. Jetzt ist es halt blöderweise so, dass der Feierabend gar nicht einfach zur freien Verfügung steht, sondern der hat eben die Funktion der Reproduktion. Und das macht sich auch für die Menschen bemerkbar. Man kennt das ja auch, es bleibt überhaupt nicht verborgen, dass man in der freien Zeit nicht einfach machen kann, was man will, sondern dass die alle möglichen Notwendigkeiten einschließt, die in ihr abgewickelt werden müssen. Man muss sich erholen, muss sich wiederherstellen, Man kennt ja auch die praktischen Verlaufsformen davon. Zu anstrengend darf der Feierabend sowieso nicht sein. Ein bisschen nett will man sich vielleicht auch machen. Die übliche Praxis davon heißt ja meistens, dann verbringt man ihn halt auf der Couch und schaut sich irgendeine Serie an. Auch sowas wie ein Ausgleich muss man vielleicht hinkriegen, was jetzt nicht heißt, dass es unbedingt jeder macht, aber die Notwendigkeit ist zumindest jedem bekannt, dass wenn man sich ein bisschen seinen Rücken oder seinen Kreislauf, also überhaupt seine Physis erhalten will, dass man dann eigentlich den einen oder anderen Feierabend im Yoga-Studio oder im Park mit Joggen oder sonst was verbringen sollte jedenfalls. Auch das gehört irgendwie noch dazu, nämlich das Bewusstsein, naja, irgendwann muss es sich dann aber doch aber auch mal so wirklich auszahlen. Also der Exzess, auch der Exzess ist die bekannte Ausnahme, die man sich manchmal leistet, wo dann mal der Abend wirklich was hermachen soll, aber wo klar ist, die Regel darf es natürlich nicht sein. Also ich will sagen, das sind erstmal die Arten und Weisen, die Formen, wie ganz praktisch jeder kennt und jeder Rechenschaft trägt, dem Umstand, dass die Freizeit für diese Funktion mal als allererstes taugen muss. Das verweist einen auch eigentlich auf die wirkliche Rolle, die sie ganz praktisch im Kapitalismus spielt. Bloß gelten lassen, dass das dann auch die traurige Wahrheit von ihr ist, will es irgendwie dann doch wieder keiner. Sondern gesehen wird es eigentlich in der Regel ziemlich umgekehrt. Die mag ja für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nötig sein und in großen Teilen auch in Beschlag genommen sein, aber die Lebenslüge, die zu unserer Gesellschaft irgendwie auch immer dazugehört, in der ist es genau andersrum. Die Arbeit ist doch der notwendige Aufwand für die Freizeit, nicht umgekehrt. Und in der muss sich das Leben doch dann auch lohnen. Das ist eine Lebenslüge, die belastet eigentlich die Freizeit ständig mit einem Beweis, dass sie für die Entbehrung, für das Minus an Leben, für das, was man für das Erwerbsleben aufgibt, das ist dafür entschädigt. Das Privatleben soll es hinbringen, dass sich das Leben so überhaupt insgesamt gelohnt hat. Und das ist ein Beweis, den leistet das Privatleben so ohne weiteres überhaupt nicht. Da wird glücklich sein, Zufriedenheit im Leben. Es wird richtig ein eigenständiger und auch das Privatleben ziemlich bestimmender Zweck, wenn es um die Gestaltung der freien Zeit geht. Damit es ein bisschen deutlich wird, wie es gemeint ist, man kennt ja die Geschichte mit der Zufriedenheit üblicherweise vielleicht ein bisschen anders. Also dass man, wenn man was will und das aufgeht, dass das irgendwie einen zufriedenstellt. Oder umgekehrt, dass wenn was schief geht, man sich drüber ärgert und entsprechend unzufrieden ist. Also wenn einem irgendwie auf dem Weg zum Urlaubsflieger die S-Bahn davon fährt und der Urlaub entsprechend in den Eimer fällt. Dass man darüber unzufrieden ist, ist überhaupt kein Wunder und es wäre schon ziemlich absurd, wenn man an der Stelle sich quasi daran ermahnen würde, hey, es ging doch, sei doch lieber zufrieden. Wäre absurd, weil klar, man wollte ja in den Urlaub fahren und nicht einfach zufrieden sein. Aber Zufriedenheit selber wollen, richtig überhaupt im Leben, in der Familie, glücklich sein, zufrieden sein. Das ist was anderes. Das ist der falsche Gedanke, dass man sich überhaupt und mit allem zufrieden zeigt, also aussöhnt. dass dieser Anspruch, der wird ans Privatleben angelegt, den Beweis, dass das Privatleben dafür taugt, dass es überhaupt die Zufriedenheit richtig mit dem Leben als Gesamtkunstwerk garantiert. Und dass man selber auch irgendwie einer ist, der in der Lage ist, es dazu zu machen. Den Beweis, den sind die Leute sich und auch nicht nur sich schuldig. Man kennt ja auch, auf der Sphäre, auf der Ebene, muss ja bloß mal dran denken, wenn der Kollege einem seine Urlaubsbilder präsentiert oder sie irgendwie auf Facebook lädt oder sonst wohin, es ist richtig eine bekannte und geduldete und gewusste Form von Betrug, von ein Stück weit auch Selbstbetrug. Man weiß schon, natürlich ist das nicht der Urlaub, wie er gewesen ist, sondern das ist das Bild, das man von ihm erwecken will. Da macht man sich gar nichts vor. Wer gibt schon freiwillig zu, dass in seinem Leben oder in seinem Urlaub nichts los ist? Dieser Anspruch ans Privatleben, da soll sich der ganze Aufwand, den man treibt, lohnen, da soll überhaupt das Glück im Leben sein, da soll es herkommen. Das ist der Anspruch, den kriegt auch die Zweisamkeit zu spüren. Weil wenn es um die Beziehung geht, dann wird genau dieser Maßstab auf die Organisation des Zusammenlebens angewandt. Das soll sich richtig als private Gegenwelt zur Konkurrenz bewähren. Da will man mal endgültig darauf verzichten, dass man sich mit dem, was man will, immer erst durchsetzen muss, dass man immer nach Leistung und Erfolg beurteilt wird. All das soll mal in dieser Sphäre endlich nicht zählen. Da will man umgekehrt, ach Gott, von seinem Partner auch einfach mal verstanden werden. Da will man, dass der auch einfach mal von sich aus weiß, wann man Verständnis braucht oder Zustimmung oder sonst was. Da soll der mit seiner Zuwendung, der soll der Garant dafür sein, dass diese Zufriedenheit endlich zustande kommt. Und das ist ein Anspruch, der ist nicht so leicht einzulösen. Das merkt man schon erstens, dieses Fundamentale, der Partner soll einen glücklich machen. Das ist überhaupt nicht einzulösen mit noch so viel Zuwendung oder sonst was. Dieses Fundamentale überhaupt glücklich machen, das ist mit keiner noch so gut gemeinten Geste überhaupt zu leisten. Und es stößt auch zweitens drauf, dass all die Beschränkungen, die das Privatleben so mit sich bringt, die jetzt heute Abend auch schon Thema waren, das knappe Geld, die knappe Zeit, die mangelnde Kraft, dass sich all das da natürlich geltend macht. Bloß jetzt unter dem Gesichtspunkt, der andere soll mich glücklich machen, kommt es daher als Einbußen an dem Befriedigungsanspruch, mit dem sie das Privatleben und den Partner befrachten. Und da werden diese Einbußen nicht dem Berufsleben angelastet, für das man ja gerade kompensiert werden will, sondern dem Partner. Wenn das nicht aufgeht, dann ist der offensichtlich nicht hinreichend bereit, auch mal die Beziehung, die Ehe oder sonst was entsprechend wichtig zu nehmen. Dann ist der auch nicht bereit dazu, seine Anliegen vielleicht mal hinten anzustellen. dieser Wille, sich eine glücklich machende, glücksbringende Gegenwelt zur Konkurrenz zu schaffen, der gerät zu einem wechselseitigen Fordern und Dienen, zu einem Austausch von Selbstlosigkeit, der überhaupt nicht ohne Berechnung ist. Die Erwartungen an den Partner werden gerade durch die eigene Selbstlosigkeit zu Rechtsansprüchen gegen ihn, dessen Erfüllung dann auch erwartet wird, auf die man auch besteht. Da ist in diesen Beziehungen nicht einfach, das unterwegs, da wollen zwei gerne vom anderen geliebt werden. Sondern da ist die Liebe ein Recht, das man voneinander beansprucht. Und dieses Recht, das ist die Quelle all der Enttäuschung, bis hin auch zur Verbitterung, die ja irgendwie zu manchen Beziehungen, mancher Ehe dazugehört. Und in letzter Instanz auch aller Gewalt. Also von Prügeln über Psychoterror bis hin zum Gattenmord. Das ganz zentrale Feld, auf das sich das bezieht. Das ist heute, der Sex. Irgendwie ist es ja total durchgesetzt, dass sich an der Frage, ob das Sexleben ordentlich klappt, entscheidet, ob die Beziehung ein Erfolg ist oder nicht. Ob die zerrüttet ist oder in einem guten Zustand. So eine Sphäre von zwischenmenschlichen Vergnügen, aber ja wirklich bloß eine Sphäre, die ist in unserer Gesellschaft richtig ein Prüfstein dafür, ob das Zusammenleben gelungen ist. Und das hat nicht nur die Seite, dass man den Sex vom anderen verlangt, sondern das schließt umgekehrt auch immer ein, dass man selber auf dem Prüfstand steht. Ist man dem Anspruch eigentlich gewachsen, das sexuelle Interesse der anderen Seite auch entsprechend zu erregen? Es ist ja in unserer Gesellschaft richtig auch ein eigener Job, wo das Leute in entsprechenden Gazetten oder sonst was den Männern sagen, sie sollen sich nicht so einen Leistungsdruck machen im Bett, sonst klappt es ja erst recht nicht. Und auf der anderen Seite den Frauen sagen, wenn es dann nicht geklappt hat, das sollen sie jedenfalls nicht sich anlasten. Es ist richtig ein Feld, wo gar nicht einfach irgendwie das Vergnügen aneinander auf dem Spiel steht, sondern wo es um den Beweis, um den Selbstbeweis geht, dass man in der Lage ist, dass man fähig ist für das Glück im Leben, und zwar gerade an dieser Sphäre zu beweisen. Da ist Desinteresse nicht einfach nur ein Pech, weil jetzt findet es halt nicht statt, sondern da ist Desinteresse sofort Grund für Zweifel. Mal als allererstes an sich. Ist man es denn nicht wert, geliebt zu werden? Fehlt da was? Genauso gibt es dann eben auch den umgekehrten Schluss, weil regelmäßig wird die Überzeugung, dass es an der Front ja wohl nicht mangelt, in einer Weise praktisch, dass man für das Recht dann auch tatsächlich sorgt. Das ist dann der Übergang zur sexuellen Gewalt. Da geht es um richtig die Verteidigung der Selbstachtung, des Stolz, richtig die Selbstbehauptung des Selbstbilds. Man ist doch wer, der so ein geglücktes Leben eigentlich verdient hat. Da geht es ganz um die Macht, dieses Recht gegen den anderen durchzusetzen. Ja, auch unterhalb der der Vergewaltigung, der sexuellen Gewalt, all das, was man so als Kultur der Übergriffigkeit kennt, all das, was so die bekannten Formen sind, die ja auch vorhin schon mal angesprochen wurden. Also von blöden Sprüchen über Angrabschen bis hin zu dem, ach Gott, dass die Männer sich wechselseitig in der Angeberei überflügeln, wie viele Frauen sie hatten oder haben können oder wie sie mit ihrer Frau umgehen, wo man dann vielleicht auch schon weiß, ganz die Wahrheit ist es nicht, weil vor ihr wird das wahrscheinlich nicht sagen. Aber wurscht, da merkt man, selbst in dieser blöden Form der Angeberei, da geht es um die Bekräftigung genau dieses eingebildeten Rechts auf sexuelle Befriedigung. Und man merkt auch an der Stelle nochmal den Stellenwert, den jetzt gerade der Sex als Ausweis von einem geglückten Privatleben für die Versöhnung des Menschen mit seiner kapitalistischen Welt hat. Vielleicht noch der kleine Hinweis, es gibt ja auch das, also auch noch so ein Erfolg von feministischen Kritikern, dass es sich irgendwie gerade auf linken Veranstaltungen, auf linken Camps mittlerweile richtig gehört, dass man als Mann auf Awareness achtet, dass es dafür entsprechende Teams gibt. Also gerade Männer, die sich einig sind mit der feministischen Kritik, die die Diskriminierung von Frauen ablehnen, die überhaupt nichts dafür übrig haben, ihnen gegenüber Gewalt anzuwenden. Gerade bei denen gibt es die Einsicht, dass sie sich als Mann für diesen ganzen Scheiß schämen und schwer der Meinung sind, sie müssen nicht zuletzt auf den Vergewaltiger in sich selber aufpassen, den man als Mann ja irgendwie in sich trägt. Da möchte ich sagen, gerade so, wie es auch schon bei der Frau, gerade so wenig, wie es schon bei der Rolle der Frau, die sie im Kapitalismus spielt, der Fall ist, dass die aus ihrem Geschlecht folgen würde. Genauso wenig folgen die Übergriffe der Männer aus deren Geschlecht. Dass man zu wenig Awareness gezeigt hat, dass man nicht ausreichend aufgepasst hat auf sich, dass man sich nicht genug zusammengerissen hat. Das kann nie und nimmer der Grund dafür sein, dass irgendein Mann übergriffig wird. Sondern wenn, dann unterstellt es einen Grund. Wenn man als Frau mit seiner Behandlung nicht einverstanden ist oder gerne auch, wenn man als Mann was dagegen hat, wie viele Frauen in dieser Gesellschaft, behandelt werden. Wenn man dagegen ist, dass Heerscharen von denen von Niedriglöhnen leben müssen, dass sie den Rest ihrer Zeit in den Dienst ihrer Familie stellen müssen, dass sie sich ansonsten einem ziemlich verbreiteten männlichen Rechtsbewusstsein ausgesetzt sehen. All das, wenn man da was dagegen hat, dann hat man es nicht einfach damit zu tun, dass die Männerschaft sich beim besten Willen einfach nicht zusammenreißen kann oder auch nicht zusammenreißen will. Da hat man mehr gegen sich als bloß das schlechte Benehmen von Männern, die es einfach partout nicht akzeptieren wollen, dass die Rechte, die sie sich gegenüber den Frauen einbilden, irgendwie von gestern sind. Sondern da hat man erstens gegen sich einen kapitalistischen Arbeitsmarkt samt seiner nicht zuletzt am Geschlecht orientierten Sortierung der Arbeitskräfte. Da bekommt man also das herrschende ökonomische Interesse zu spüren, dass nicht nur, aber eben auch die Notlagen vieler Frauen ausnutzt. Und sie bekommen es zweitens mit der Art und Weise zu tun, wie die Menschen in dieser Gesellschaft bemüht sind, mit den wirtschaftlichen Existenzbedingungen zurechtzukommen. Ein Zurechtkommen, das hierzulande niemandem verordnet wird. Niemand wird gezwungen, irgendwen zu heiraten oder wird dann noch nicht mal dazu gezwungen, mit irgendwem sich zusammenzutun und eine Existenz zu gründen. Aber gezwungen ist man halt zu was anderem. Gezwungen ist man nämlich allemal in Verhältnisse, mit deren bekannten Schranken und Zwängen zurechtzukommen. Nämlich mit einem Leben, das maßgeblich durch die Arbeit für fremde Bereicherung bestimmt ist. Deswegen oft mit wenig Einkommen bestritten werden muss und die wenige Freizeit zur notwendigen Reproduktionszeit macht. So die Menschen sehr zielstrebig auf genau diese Formen von Ehe oder eheähnlichen Gemeinschaften verweist. Also Gemeinschaften, die deswegen dann auch wirklich mehr sind als bloß veraltete Vorstellungen von Zusammenleben, die vielleicht dem einen einleuchten und dem anderen wieder nicht. Sondern an denen sie auch die erfolgreiche und anständige Bewältigung ihres Privatlebens messen, die insofern richtig gelebte Sitte sind in dieser Gesellschaft. Eine Sitte, die, weil sie den vorausgesetzten Widerspruch von Not an Zeit und Geld nicht ungeschehen machen kann, zu einer verpflichtenden Verzichtsgemeinschaft der Partner gerät, mit lauter unbefriedigten Rechtsansprüchen gegeneinander, einschließlich all der Exzesse, die zum Rechtsbewusstsein dann eben auch dazugehören. Gibt es denn jetzt Einwände oder Nachfragen?
Ich finde es sehr falsch zu sagen, dass die ökonomischen Wertigkeiten dafür verantwortlich sind, dass Frauen vergewaltigt werden. Also ich finde es eine sehr steile These von Ihnen und kann es jetzt gar nicht begreifen, dass das so irgendwie so aufgegriffen wird, weil ich meine Frauen auch unter diesen ökonomischen Wertigkeiten sind oder davon betroffen sind und eben nicht durch die Welt seine Männer vergewaltigen, also auf jeden Fall schon ein Großteil. Also das ist ein Argument, was sie bringen können hier einfach.
Ja, ich denke auch nicht, dass das einfach so geht. Weil ich habe ja auch schon gesagt, dass
die Frustration, die Menschen haben, wenn sie viel arbeiten müssen und wenig Freizeit haben, aber das ist kein Grund, Frauen zu vergewaltigen oder weiter Welt.
Also ein guter Grund ist es jedenfalls schon mal nicht. Es ist vielleicht auch als
naja. Darüber reden, dass das eine schlecht ist und das andere auch schlecht ist, aber dass jetzt die alte Gründung für das nicht einfach
schwierig. Was ist jetzt das eine und das andere?
Das eine wäre die Frustration darüber, dass abhängige Arbeitsverhältnisse herrschen und dass wir davon vielleicht gefangen sind oder in diesem, also in diesem System halt leben. Und das andere ist halt Vergewaltigung und aber jetzt, wir können nicht das eine mit dem anderen
begründen. Warum denn nicht?
Denkst du, wenn
du Kapitalismus
nicht
leben würdest,
denkst du,
dass du kein Kapitalismus bist? Könnt ihr ein bisschen lauter reden? Ich habe das letzte jetzt gar nicht mehr verstanden.
Naja, wenn der Kapitalismus größer wird, dann würde ich dann umkehrschlussfall nicht in einem anderen System leben, der Kapitalismus.
Nein, das heißt es nicht.
Es ist halt ein Grund. Es wird ja gar nicht gesagt, es gibt es in einem anderen System gar nicht. Man wird halt gesagt, oder hat man gesagt, naja, da hat man halt den Kapitalismus jetzt mal gegründet. Und dafür
das heißt ja nicht, dass es. Ich habe schon gesagt, dass der Kapitalismus der Grund dafür ist. Und
es wurde
kein
anderer Grund. Jetzt schaut mal, das ist einfach ein Kapitalismus. Das eine ist, dass dieses Argument, was ich sage jetzt mal du, aber du könntest auch sitzen, also was du jetzt eben gebracht hast, Das ist eine unlautere Umdrehung. Es ist beansprucht worden, ja, das geht nicht. Es ist beansprucht worden, jetzt wird mal erklärt, wie es nicht nur zu so was Schlimmem wie Vergewaltigung, sondern auch zu lauter anderen Formen von Machotum und Übergriffigkeit und sowas kommt. Man kann ja sagen, die Erklärung findet man nicht richtig. Dann muss man jetzt rumdiskutieren an der angebotenen Erklärung. Aber man kann es nicht umdrehen und sagen, damit ist behauptet worden, in einer anderen Welt, die man sich jetzt ausdenken kann, würde es heißen, könnte und dürfte es sowas dann alles nicht geben. Das ist der Ausstieg gedanklich, das ist der Ausstieg daraus, dass man die angebotene Erklärung irgendwie beurteilen kann. Erstens. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde es schon, ich finde, das ist ein starkes Stück, nach diesem Vortrag, so als wäre das eine Erinnerung, die jetzt hier mal fällig wäre gegenüber dem Referenten oder gegenüber uns, wo wir uns jetzt diese Erklärung zurechtgelegt haben, zu sagen, dass Frauen doch auch unter ökonomischen Zwangsverhältnissen stehen und irgendwie im Kapitalismus doch auch nicht so gut wegkommen, weil die ganze erste Hälfte des Vortrages hat sich ja mit nichts anderem beschäftigt. Aber jetzt, und dann zu sagen, und jetzt wird ja einfach gesagt, der Grund für Vergewaltigung ist Kapitalismus. Ist keine sehr redliche, jedenfalls keine korrekte Zusammenfassung von dem, von der Erklärung, die jetzt gerade eben gebracht wurde. So fände ich das auch unerklärlich. Irgendwie Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform und da wird irgendwie Profit gemacht und da gibt es Ausbeutung und plötzlich laufen die Männer rum und vergewaltigen ihre Frauen. Ich hab schon irgendwie rausgehört, dass da eine ganze Menge dazwischen gestanden hat als Erklärung. Zum Beispiel das, und dann sagt halt was dazu, wenn ihr sagt, ihr findet es unmöglich, das so zu erklären. Ist ja recht, dann streitet man halt drüber. Aber dann sagt zum Beispiel mal was dazu, dass gesagt worden ist, es gibt auf Seiten der Betroffenen in diesen Dingen namens Kapitalismus und Arbeitsmarkt, gibt es den ganz festen Willen und Entschluss der Leute, die sich in diesen Verhältnissen rumtreiben und die denen irgendein Leben abgewinnen müssen, obwohl das alles für sie und ihr gutes Leben gar nicht da ist und gar nicht eingerichtet ist. Es gibt auf Seiten derer, und zwar nicht nur bei den Männern, sondern da nehmen sich die Geschlechter nichts, den festen Willen, mit diesen Verhältnissen erstens zurechtzukommen und ihnen zweitens auch sowas wie ein gelungenes und glückliches Leben abzubringen. Und das führt dazu, dass sie eine Verkehrung der Objektivität, der Wirklichkeit, das Stichwort dazu hieß Lebenslüge, praktizieren und leben, die treten und mit die meine ich jetzt jeden, da meine ich auch alle hier im Raum, da tritt man so an, dass man ein Privatleben führt, was gerade in der Umdrehung der Objektivität besteht, weil es die Behauptung ist und die irgendwie eingelöst sein will, dass das Leben sich unterm Strich für einen lohnt und dass man deswegen, dass man also nicht ein Privatleben führt, um sich für die Arbeit zu reproduzieren, sondern dass es umgekehrt ist. Sag mal zu so einem Argument was, weil dass das so nötig wie verkehrt ist, diese Sicht, das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt für alle möglichen Formen der Verbitterung und der Gehässigkeit, dann auch nicht zuletzt und ausgerechnet gegenüber den Menschen, mit denen man sich dieses Leben schön einrichten wollte. Damit ist jetzt auch nicht gesagt, dass am Ende jeder Mensch zum Vergewaltiger wird. Aber die, die es werden, die haben diese Schritte alle mal hinter sich.
Ja, das Problem ist ja trotzdem, dass es trotzdem so ist, dass die allermeisten Übergriffe von Männern ausgehen und nicht von Frauen, obwohl wir alle im Kapitalismus leben. Und dann ist ja die Frage, woran kann es denn sonst noch leben?
Und wenn wir jetzt nochmal auf den ersten Teil des Vortrags kommen, den wir gerade erwähnt haben, geht es ja darum, dass die Frau im Kapitalismus vielleicht sogar noch schlechter gestellt ist, weil sie halt eben noch die Care-Arbeit übernimmt und da niedrige Löhne erhält. Also frage ich mich halt, dann müssen wir noch umso mehr dieser Lebenslüge entsprechen und umso mehr Gewalt in sich haben und irgendwelche gewalttätigen Sachen ineinander finden. Also ich finde das eine, ich verstehe, dass das Konzept der Lebenslüge oder dass man das produziert und was auch immer, aber dann zu sagen, okay, aber dann haben wir auch irgendwie alle ein sexuelles Recht miteinander. Und das fordere ich jetzt ein, weil ich so frustriert bin. Und das dann als Entschuldigung zu nehmen, finde ich.
So, und das wollte ich auch noch sagen. Eine Erklärung ist nicht dasselbe wie eine Entschuldigung. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund für das Entsetzen oder die Empörung. Aber das so zu erklären, das heißt doch überhaupt nicht, dass man dafür Verständnis aufbringen will. Im Gegenteil, das ist die Aufforderung, wenn man über sowas zu Recht empört und entsetzt ist, dann soll man sich mal klar machen, mit was man sich eigentlich alles anlegt und anzulegen hat, wenn man das nicht haben will im Zwischenmenschlichen.
Wollten wir das Thema in eine andere Richtung?
Nee, warte mal noch, bevor du jetzt das Thema wechselst.
Ich wollte noch was dazu sagen. Also der Einwand war ja schon irgendwie auch berechtigt, also von den Seiten, die Damen, der rechten Seite, dass die Frauen ja eigentlich noch viel frustrierter wegkommen bei der ganzen Geschichte. Warum die denn jetzt nicht übergriffig und gewalttätig werden, fand ich jetzt schon immer so ganz originell Einwand. Das andere, was ich dazu sagen wollte, was da ja auch immer zum Vorschein kommt, weil die feministischen Männer und Frauen Übergriffigkeit, das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt, also diese Abhängigkeit und die Machtverhältnisse, die gewollt oder ungewollt entstehen, jetzt auch gerade der Familie, also wenn der Mann der Verdiener ist, dann ist ja die Frau auch finanziell abhängig. Ja. Dadurch, dass sie für ihre Arbeit überhaupt kein Geld bekommen, das ist jetzt nur so ein bisschen gefehlt. In dem Vortrag wäre jetzt vielleicht ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, was da daraus ein Machtverhältnis entsteht und wen Zusammenhang kann man natürlich auch beobachten in der Gesellschaft. Die Ohnmacht des Arbeitnehmers und der versucht vielleicht irgendwo ein Gebiet zu finden, wo er selber Macht ausüben kann. Das ist schon auch nochmal ein Thema wert in dem Zusammenhang.
Ich würde gerne nochmal auf das davor zurückkommen, weil ich bin ein bisschen irritiert dadurch, dass diese Gleichung zwischen. Ja, wenn es der Kapitalismus ist, dann müssten ja alle. Das wundert mich ein bisschen. Mich würde vor allem auch interessieren, nach welcher Art von Erklärung wird man denn dann eigentlich suchen? Was wird man denn eigentlich für einen Grund halten, wo man denkt, auf wen der zutrifft, der müsste dann wen anders vergewaltigen? Weil ich kann, wenn überhaupt, erstmal bloß andersrum über die Sachen nachdenken. Ich kann mir überlegen, wenn vergewaltigt wird, zu welchem Standpunkt hat sich denn dann eigentlich einer vorgearbeitet? Und das ist überhaupt nicht die Behauptung, zu dem müssten sich dann alle vorarbeiten. Welche Konsequenz hat der dann eigentlich woraus gezogen? Weil nur, damit es nochmal deutlich wird, diese Gleichung von, wollt ihr sagen, es ist der Kapitalismus, dann leuchtet es dir nicht ein, weil es laufen ja gar nicht alle als Vergewaltiger rum. Naja, in der Form leuchtet das, glaube ich, überhaupt niemandem ein, weil jetzt ist es ja gerade ein Feld, da ist gar nicht einfach von irgendwem wird in gesellschaftlichen Machtverhältnissen irgendwas befohlen, irgendeine Notwendigkeit aufgenötigt. Der muss jetzt irgendeinem Zwang nachkommen. Also in dem Sinne Kapitalismus als ökonomisches Machtverhältnis, das den Leuten was abverlangt, Ja, das reicht ja wirklich nicht, weil jetzt geht es doch gar nicht darum, dass irgendwer wem was befiehlt oder irgendwer für wen anders arbeiten geht, sondern jetzt ist man ja auf einer Sphäre, wo die Leute richtig als Privatmenschen in dieser Welt sich einen Reim auf die ganze Geschichte machen. Wo sie sich auch in der Form, und das ist noch eine, die ist nicht so selten, einen Reim drauf machen, dass sie meinen, die anderen wären und insbesondere der Partner irgendwie für sie da. Die wären irgendwie verantwortlich dafür, dass das mit dem Lebensglück bei ihnen hinhaut. Das sind so Übergänge. Da kann man sagen, wenn einer am Ende dabei landet, dass er sagt, und das Recht lässt er sich auch nicht nehmen. Den Beweis, dass er am Ende des Tages das verdient hat, dass man ihm sein Recht auf sexuelle Befriedigung nicht nehmen darf. Dass er darüber dann auch mal ganz endgültig den Beweis antritt, dass er dass er dieses Recht hat und praktiziert. Dass er sich überhaupt nicht gefallen lässt, dass man ihn wie einen behandelt, der sowas nicht verdient hätte. Und dann auf der Ebene auf einmal gewalttätig wird gegen irgendeine Frau, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht, weil jetzt auf einmal das gegen sie durchgesetzt wird. Da merke ich, da sind in der Hinsicht lauter Verlängerungen passiert, die auf einer ganz blöden Umdrehung von dem, womit die Leute tatsächlich befasst sind, erstmal beruhen. Also erstmal beruhen, ja. Eine Umdrehung, die überhaupt die Grundlage dafür ist, dass dann am Ende einer meint, er hätte so ein Recht. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche, wie zu behaupten, das müssten dann auch alle machen. Die Übergänge wären dann unausweichlich. Sondern wenn, dann muss die Erklärung doch andersrum gehen. Ja, da, wo die Übergänge gemacht werden, da kann man sich fragen, was ist da so alles passiert?
Ja, aber ich meine, ich habe die These ja nicht gestellt. Sie haben angefangen mit Vergewaltigung gegen Frauen, haben dann ihre Erklärung dazu abgegeben. Ich möchte ja doch gar nicht sagen, dass ich das alles, was Sie sagen, ich finde halt in dem Zusammenhang schwer. Und ich habe nicht danach gefragt, wer, wieso, weshalb vergewaltigt. Deswegen, dieses Fass haben Sie auch gemacht. Also,
das stimmt.
Also, naja, das Fass so aufzumachen, dass es das gibt, ist ja, und dass das ein Gegenstand der Beschwerde ist, ist ja nicht ungewöhnlich. Ne? Das Anmachen, die Übergriffigkeit auf andere Leute, nämlich Frauen, dass die ein Thema sind, das erklärenswert ist. Ich finde nur, vielleicht nach einer Seite noch, wenn es wirklich daran liegt, dass ein Verbindungsglied gesucht wird zwischen dem Punkt, die Leute teilen sich ihr Leben ein, und zwar unter der blöden Voraussetzung, irgendwie müssen wir mit Arbeitszeit, die so viel Zeit vom Leben in Beschlag nimmt, mit dem Geld irgendwie zurechtkommen, dann machen wir halt so eine Zweierbeziehung und wenn ein Kind dabei ist, eben eine richtige Familie. Darin sind lauter Festlegungen, das war ja der erste Teil, ne? Und das kam nochmal vor, sind lauter Festlegungen, die heißen, wer übernimmt nun was? Da kann man am Anfang zu stehen, wie man will und sagen, das finde ich auch blöd. Aber da übernimmt man übrigens auch was. Und wenn man sich fragt, wie werden dann eigentlich, wie sagt man, diese Arbeitsteilungen, die eigentlich mehr oder minder sich ergeben aus der Notwendigkeit, mit dem Arbeitsleben im Kapitalismus zurechtzukommen und es sich dann irgendwie zurechtzuwürsteln. Wenn man sich fragt, welche Arbeitsteilung ergibt sich dann daraus? Zum Beispiel, dass Frauen den Part übernehmen, sie kümmern sich um die Kinder. Sie kümmern sich um den Haushalt mehr. Sie sorgen dafür, dass der nach Hause kommt, irgendwie was womöglich auf den Tisch findet. Ja, irgendwie, sie machen es sogar schön zu Hause. Während der andere manchmal sogar verlangt, dass es so wäre. Also, dass es solche Verhältnisse nicht gäbe, Ne, erfinden muss man es ja leider nicht. Dass Leute sich dazu stellen und sagen, irgendwie hat das auch seine Ordnung. Irgendwie kann man auch dafür eine Anerkennung verlangen. Das gibt es bei Frauen, die sagen, ich verlange wenigstens ein bisschen Anerkennung dafür, wie ich mir hier den Arsch aufreiße und es uns schön mache. Und umgekehrt gibt es eine Stellung, die heißt, wenn ich schon mir den Arsch aufreiße in der Arbeit, dann kann ich aber auch wenigstens erwarten, dass zu Hause. All solche Sachen werden, wie sagt man, mit mehr oder weniger Werbe, manchmal sehr gehässig, manchmal weniger gehässig, gegeneinander als Rechte vorgebracht. Daraus ergeben sich allerdings ganz gewisse, wie sagt man, Vorstellungen von dem, was einem zusteht. Übrigens als Mann und als Frau. Und dass das, diese Arbeitsteilung, sich von der Arbeitsteilung dann auch trennt, was einem Mann zusteht, welche Anerkennung er verdienen kann, welche Art von Anerkennung Frauen verdienen können. Ich glaube, da liegt eher der Punkt, wo eine, wie sagt man, eine gehässig rechtsbewusste Person als Mann auf die Idee kommt und den Part des Sexuellen, des Übergriffigen, der steht mir als Mann zu. Das trennt sich aber ein wenig von der Frage, wer wirklich das meiste Geld verdient hat. Weil diese Vorstellung, da wären gewisse Rechtsvorstellungen in der familiären Aufteilung, in der privaten Aufteilung einfach mitgegeben. Die sind ziemlich gängig, heutzutage noch. Und die findet man bei Leuten, die müssen noch nicht mal Kinder haben.
Aber dann muss doch mal kurz einen historischen Abriss vielleicht machen. Für Menschen, die das nicht so genau wissen, dass bis in den 80er Jahren eine Frau, wenn sie arbeiten wollte, also wenn sie verehelicht war und sie wollte arbeiten gehen, ihren Mann fragen musste, ob sie das machen wollte. Sie musste die Einverständnis des Mannes haben. Ja. Das ist jetzt die historische Rechnung.
Schweine von den Männern, über die wir gerade reden, auf die historische Voraussetzungen aus dem 19. Jahrhundert den Kopf haben, wenn sie über Frauen herfallen, das würde ich bezweifeln.
Ja, ich meine,
brauchen sie dafür offenbar gar nicht.
Einen vermeintlichen Rechtsempfinden der Männer, also die Männer haben anscheinend, sie haben das Recht, von den Frauen sexuelle Hinwendungen zu verlangen. Da muss man sich doch fragen, wie kommt denn das zustande? Ja, oder
ich glaube, das Missverständnis, worauf es liegt, also wenn uns die ganze Zeit so kreist, ist, dass eben Vergewaltigung nur als ein Phänomen genannt wurde und nicht als eine klare kausale Verbindung von Kapitalismus verursacht Vergewaltigung. Das wurde eigentlich gleich wieder aufgebracht. Das heißt, Kapitalismus zum Einzelnen, also es schließt weder aus, dass Kapitalismus noch anderes bewirkt, andere Phänomene, und schließt auch nicht aus, dass andere Systeme auch diese Symptome wirken. Es wurde nur gesagt, dass es auch ein Symptom ist, wo der Kapitalismus keine Unschuld daran hat.
Aber schaut mal, das
vielleicht für den nächsten Vortrag, dass das auch nochmal so formuliert wird. Genau, jetzt einfach mal ein Verbesserungsvorschlag.
Also, ich denke mal so, als Vergewaltigung, sagt man, ökonomische Machtverhältnisse nur in der bürgerlichen Familie fühlt sich der Mann als Hauptverdiener und denkt man uns wohl im Macho und er fühlt dann der Mann dann das Recht zu haben auf seinen Sex, darauf kam er schon zu sprechen und dreht er nicht, dann vergewaltigt er zum Beispiel seine Ehefrau, kommt oft genug vor. Und jetzt zu den ökonomischen Machtverhältnissen außerhalb der Familie. Nun gibt es ja auch noch ein Diskriminierungsverbot, dass diese ökonomische Benachteiligung von der Frau vorbeugen soll. Aber als einziges Resultat kommt dabei Folgendes raus. Die Unternehmer selbst, die lehnen im Bewerber natürlich nicht deswegen ab, weil er jetzt eine Frau wäre oder ein Behinderter. Wären sie ja auch blöd. Gründen ihre Ablehnung schlicht überhaupt nicht.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt. Ich habe jetzt nicht verstanden, was der Gedanke am Ende mit der Debatte zu tun hat. Ich will nochmal einen Schritt zurück zu der Überlegung, ist so auf dem einen Ereignis der Vergewaltigung ist so umgeritten worden. Wenn das so ist, dann fände ich das auch nicht so gut. Und zwar aus dem Grund, dass, wenn man über sowas redet, wenn man jetzt sich wirklich fragt, was ist das für eine, wie erklärt sich diese Widerlichkeit, dann hat man zum Thema so ungefähr den allerletzten und allerbrutalsten Übergang von was, wo wir uns nicht gegenseitig bekräftigen müssen, dass das ja gar nicht jeder macht. Das wäre ja auch noch schöner. Insofern ist man ist an einem totalen Endpunkt, wenn man darüber redet. Und ich denke eigentlich, das Wesentliche, das besteht darin, dass man sich mal fragt, von was das eigentlich der Endpunkt ist. Und wie gesagt, ich habe auch den Referenten nicht so verstanden, dass er jetzt nur die Vergewaltigung erklären wollte. Im Gegenteil. Die bürgerliche Familie, von der gesagt worden ist, das ist die Umgangsweise, die sich Leute im Kapitalismus zu den ökonomischen Verhältnissen zulegen, wenn sie denen ein gelungenes Leben abbringen wollen. Die bürgerliche Familie und diese Lebenslüge, mit der sie loslegt, die ist die Quelle nicht nur von dem absoluten Endpunkt von irgendeinem Arschloch, der seine Frau vergewaltigt, sondern von allen und auch in allen Abstufungen, von allen von aller Verbittertheit gegenüber dem Partner, von allen Gehässigkeiten und von allen Übergriffen bis in die Gewalt rein, bis in die physische Gewalt, die die Leute sich wechselseitig, und da sind die Männer nicht alleine, die diese Leute sich wechselseitig antun. Ich glaube, das muss man in Rechnung stellen. Bei der Debatte und bei der Frage, was ist eigentlich Thema und was sollte erklärt werden. Da gehört, und damit will ich jetzt nicht irgendwas anderes verharmlosen, aber da gehören die Umgangsweisen, die Frauen sich in puncto Psychoterror und sonst was zulegen, genauso dazu. Womit ich nicht sagen wollte, dass das eine nicht viel schlimmer wäre als das andere. Aber das alles, das gehört alles dazu, das sind alles die unschönen Übergänge, die offenbar genug Leute machen, wenn sie sich in diesen Verhältnissen auf die Art und Weise einhausen.
Ich hätte auch noch
sauer auf den Partner zu sein, statt auf den Job, der einem diese ganze Scheiße nach allen Seiten hineinbrockt. Das ist wirklich eine sehr verbreitete Übung. Und da nehmen sich die Geschlechter auch, da nehmen sie sich nichts in der Hinsicht. Dass man nach 30 Jahren Ehe seinen Alten irgendwie, dass man immer sagt, dass ich ihn noch nicht erwürgt habe, ich weiß ja auch nicht so genau. Diese ganze Scheiße.
Diese ungleiche Machtverteilung im Arbeitsleben natürlich auch was mit den Geschlechtern und den Geschlechterrollen macht. Und dass sich das auch im Privatleben spiegelt und dass die Menschen unter solchen Verhältnissen natürlich auch ganz viele Persönlichkeitsdefizite haben. Mit Frust und Verunsicherung und ja, und anscheinend die viele Männer sich nicht anders zu helfen wissen, als ihre Verunsicherung oder ihren Frust oder was weiß ich nicht, eben auch sich mit der Erlaubnis, sich in diesem Zusammenhang die Erlaubnis zu geben, einfach nicht verweigern will. Oder dass sie einfach Gewalt an Frauen ausüben, die ihnen woanders angetan wird oder weil sie nicht genug Achtung kriegen oder was weiß ich. Aber also dass da überhaupt nicht eingegangen wird, und immer wieder so auf das individualistische Privatleben verwiesen wird, das finde ich jetzt irgendwie.
Das ist komisch, das Privatleben ist überhaupt nicht individualistisch.
Nein, aber da spiegelt sich ja die Stereotypen. Also Kapitalismus gibt es ja nicht erst.
Aber ich muss ehrlich sagen, so wie du darüber redest, kommt es mir jetzt wie eine Verharmlosung vor. Weil,
nein, das nicht, aber also, es geht sich ja immer wieder.
Ich sag dir trotzdem, warum es mir so vorkommt. Weil, schau mal, dass du sagst, Frust. Und den haben sie von da und der muss jetzt irgendwo raus. Und dann geht er da raus. Oder Gewalt. Das kann nie im Leben sein. Schau mal, wenn die Frust haben wegen ihrem scheiß Job oder wenn sie die Gewalt von ihrem Chef spüren oder was weiß ich, woran du halt so denkst, ja, also aus der Ecke, da würde ich erstmal überhaupt nicht verstehen, warum die dann nicht auf den losgehen. Wenn da am Ende dabei rauskommt, dass die Ehefrau auf die Fresse kriegt, das kann nicht so unmittelbar, ja, da Gewalt rein, da Gewalt rausgegangen sein. Also der eine oder andere Übergang dazwischen liegen, warum sollen eigentlich die damit was zu tun haben, wie der Chef mit ihm umgeht? Was hatten die damit zu schaffen?
Das ist doch die Ausbildung der Geschäftsrollen. Also ich meine, mit dir tun, wenn du jetzt weißt, den und alle hast, das zeigt doch, dass sich diese Menschen anscheinend ein Machtmonopol zugestehen. Und das wird ja auch ohne Ende reproduziert in der Presse, in den wirtschaftlichen Verhältnissen. Also in der Öffentlichkeit Also ich meine, wie viele Frauen haben wir denn in der Öffentlichkeit, in öffentlichen politischen Wesen? Also das wird ja ständig reproduziert, diese Mehrmacht der Männer, ja.
Komisch, ganz unterschiedliche Phänomene. Was hatten, gerade eben ging es noch darum, welche Übergänge sind irgendwie ausgelassen oder weggelassen, wenn man über Gewalt in der Ehe spricht. Jetzt soll die Tatsache, dass wir zwar eine Bundeskanzlerin, aber keine Mehrheit von Politikerinnen gegenüber Politikern haben, das soll jetzt so ungefähr auch noch sowas sein. Da bin ich bin sehr dagegen, unter dem Gesichtspunkt Frau versus Mann einfach alles in einen Topf zu schmeißen. Und ich möchte auch mal wissen, ob das eigentlich so ein Problem ist. Ungleichheit der Geschlechter in Herrschaftspositionen. Ob das eigentlich so ein Problem ist, was man sich einfach so zu eigen machen sollte.
Ich denke, ihr müsst auch nochmal etwas zu unterstreichen, ziemlich vorsichtig sein, wenn ihr es dann bespricht als Kampf der Geschlechter, Mann-Frau, warum wird der Mann zum Gewalttäter, warum lebt die Frau das anders aus? Ich sage das jetzt mal bewusst, ihr redet gar nicht über die Verhältnisse, die ja hier auch im Detail auch besprochen worden sind, dass sich da Leute zusammentun, ihr Familienglück, ihr persönliches Glück leben wollen. Und dann im Laufe der Zeit sich das Ganze zu ganz anderen Formen kommt und das wurde versucht zu erklären, mit den Verhältnissen, in denen sie leben und wie sie dazu kommen. Aber in dem Moment, wo du dann schon sagst, der Mann, die Frau, ja, da siehst du ja davon ab, da nimmst du diese Verrätselung, der ewige Geschlechterkampf und so weiter, wie man das halt in allen möglichen Büchern immer wieder kennt und sieht. Und das war, glaube ich, auch bei euch, dass ihr das...
Ja.
Bitte?
Natürlich macht das was mit Menschen. Ich meine, das ist ja heutzutage hinlänglich bewiesen, dass die äußeren Verhältnisse uns prägen. Und wir sind doch gar nicht so frei, wie ihr das darstellt. Also wir sind ja geprägt davon, von den Rollen.
Wir wollten viel konkreter darüber reden, als mit so einem Allgemeinplatz. Man ist irgendwie von der Umwelt geprägt. Da reden... Das halte ich für eine Abstraktion, die einen tatsächlich wegführt von der Frage, die man tatsächlich beantworten kann. Also die Überlegung, ne? Machtverhältnisse innerhalb des Betriebes, die treten ziemlich anonym und sehr institutionell auf und gar nicht einfach Mann-Frau, sondern die treten tatsächlich Vorgesetzter, Untergebener auf. So treten die da auf. Da wird sogar heutzutage besonders gern der Posten in der Europäischen Gemeinschaft, der Posten des gewalthabenden Verteidigungsministers gern von einer Verteidigungsministerin besetzt. In solchen Punkten, also einfach zu sagen, Gewalt wird übertragen, halte ich für einen unzulässigen, für einen Kurzschluss. Die Frage, ökonomische Gewalt politisch eingerichtet, das gibt es ja als das Arbeitsverhältnis, das jedem entgegentritt, hat nach der einen Seite die Bestimmung, da wird tatsächlich alles ausgenutzt, und zwar ausgenutzt unter dem Gesichtspunkt, was bringt das eigentlich fürs Betriebsergebnis? Und da wird die Schwäche von jedermann ausgenutzt. Wenn zufällig und gar nicht zufällig Ausländer ins Land kommen, wird deren Schwäche ausgenutzt. Wenn Studierende einen Job suchen, wird deren Position ausgenutzt für typische Studijobs. Das machst du doch nebenher, bist doch sowieso versichert. Wenn Frauen aus einer ganz anderen Frage, nämlich aus der Frage, wie geht Familie, in der Situation sind, dass Sie nachfragen müssen nach solchen Jobs, die irgendwie familienkompatibel sind. Genau das wird ausgenutzt. So, da sind Machtverhältnisse unterwegs. Nur, die Machtverhältnisse, wie die Leute sie dann bewältigen, ist noch eine andere Frage. Man könnte dagegen sagen, da hat man es tatsächlich damit zu tun, dass Unternehmen Männer wie Frauen so gut ausnützen, wie sie es können. Und wenn sie Frauen besser ausnützen können, dann merkt man es sogar daran, wie sie bezahlt werden. Das ist eine ökonomische Tatsache. Dass sich das in einer ganz wichtigen Institution widerspiegelt, nämlich der bürgerlichen Familie, das ist überhaupt ein Hammer. Und da bin ich gegen jede Kurzschlüssigkeit. Also zum Beispiel, ich wollte mal unbedingt was zu dir sagen. Ne? Kerle, die sich rausnehmen, ich bin hier derjenige, der was zu sagen hat. Ja? Der was sagt. Der bezieht sich nicht einfach auf Paragraphen, die vor 70 Jahren abgeschafft wurden. Der hat auch nicht ein historisches Bewusstsein und der schaut auch nicht nach im bürgerlichen Gesetzbuch unter eheliche Pflichten, sondern der meint, das steht ihm ganz ohne Kenntnis zu. Also es ist nicht eine unmittelbare Übertragung rechtlicher Voraussetzungen, Festlegung in ein Rechtsbewusstsein, sondern dieses Rechtsbewusstsein speist sich tatsächlich aus dem, wie die zwangsmäßig sich in der Familie einrichten und dann gar nicht zwangsmäßig, aber sehr stereotyp sich ihren Reim darauf machen, was sie eigentlich da für eine Rolle übernehmen, warum das in Ordnung geht, warum das Anerkennung verdient, warum das auch eine Anerkennung verdient, die gar nicht darauf geht, ich habe hier das Geld nach Hause gebracht, sondern dieses, ich habe das Geld nach Hause gebracht, wofür steht denn das mit einmal? Es steht doch nicht dafür, darum müssen wir es einteilen oder sonst wie, das auch. Aber das steht dafür, darum steht mir, was eigentlich zu, folgendes, dies, jenes, in unserem, dass ich über die Kinder auch mal so entscheiden darf und nicht so, nur du, ne, was redest du den Kindern ein? Und da, sowas, diese Vermischung, die verraten was ganz anderes, nämlich nicht einen unmittelbaren Bezug von Rechtsposition zu diesen Rechthabern, sondern dazu, dass das tatsächlich durch den freien Entschluss der Anpassung zu so etwas wie, das ist mein Charakter als Vater, als Ehemann, als Mutter, als diejenige, die wenigstens im Haus Anerkennung verdient und so weiter. Sowas prägt sich aus. Und aus solchen Positionen werden dann erstens Rechtspositionen gegenüber anderen gemacht, nämlich dem jeweiligen Gegenüber.
Das habe ich aber vorhin auch mal gesagt, also dass es dann natürlich ein Machtverhältnis innerhalb der Familie entsteht, wenn der Mann, der auch verdient, sind die Frau dann finanziell von ihm abhängig.
Ja, ja, nur das heißt, ich denke so.
Dekorieren auf, da ist jemand irgendwie verwechselt, der was mit früherer Zeit oder was kam hier von euch? Oder?
Nein. Dann war es missverstanden.
Und ich will mal sagen, das ist so komplett aus der Welt, ist nicht erstens, es ist nur 40 oder 45 Jahre her, dass die Frau nicht allein ein Konto eröffnen konnte oder nicht allein einen Führerschein machen konnte, ohne Zustimmung ihres Mannes. Das ist, sagen wir mal, in meiner Kindheit, das heißt, das ist noch irgendwie auch in der ganzen Generation, die auch noch lebt, durchaus vorhanden, die auch vielleicht politische Diskussionen mit einem teils Oberton macht, also Rollenverständnisse, das ist nicht mehr jetzt so recht, aber ich glaube, so komplett aus der Welt ist es auch nicht, weil die Frage ist ja, du hast es ja eben selber gesagt, wie, natürlich ist es dieses Machtverhältnis der Abhängigkeit, der finanziellen Abhängigkeit, ja, aber auch, also wie kommt es, dass immer die Männer sich diese Schuhe anziehen, dass sie das Recht haben? Ja?
warum ziehen die Frauen nicht die Schnittstellen? Ich möchte es nur mal so auseinanderklappen, so nebeneinander stellen.
Also erstens, das glaube ich nicht, dass Frauen nicht behaupten, sie hätten auch Rechte gegenüber ihren Partnern, und zwar nicht welche, die im BGB stehen, sondern welche, die wirklich aus der Familiensituation hier leben. Und zwar aus dem, was sie sich darin zurechtlegen, welche Ansprüche man gegeneinander hat. Die Übergriffigkeit, ne? Die wollten wir heute erklären von Männern zu Frauen. Aber dass die Rechtsposition dieses darauf besteht, dass das unter Frauen nicht verbreitet wäre, dass aus dem, was ich in der Familie mache, ich so etwas verfertige wie einen Gedanken, das steht mir zu. Und wenn es mir nicht zusteht, dann verstößt du übrigens was, nicht nur gegen meine Einbildung, sondern du verstößt eigentlich dagegen, wie es sich eigentlich gehören würde. Anerkennung, die ich eigentlich allgemein, das ist auch allgemein bekannt, die mir eigentlich zustände. Um diese Fragen, ne, geht es. Und weißt du, das mit dem Geld kann ich auch so sagen. Manche haben es tatsächlich mit üblen Kerlen zu tun. Wir lassen jetzt mal den letzten Exzess einfach weg. Und die bleiben bei dem, weil sie sagen, ich kann mir ein Leben ohne das Geld, das der Beischafft, nicht leisten. Das ist das Einfachste. Das ist nämlich eine Folge von der Arbeitsteilung innerhalb der Familie, dass am Ende gar keine Rente rauskommt und kein Geld da ist für ein eigenständiges Leben. Aber dass Leute dabei bleiben, ne, die sagen, sonst habe ich eigentlich... Die Familie habe ich, aber was habe ich denn sonst? Dass sie sich womöglich auf den Standpunkt stellen, der Kerl, der mich so schlecht behandelt, besser als nichts. Sonst habe ich gar keine Beziehung mehr. Da bist du in nicht unmittelbar beim Geld.
Jetzt muss da auch nochmal einen Einspruch machen, mit dem, was ihm zusteht und dem Recht und was er meint. Ich finde, dass jeder Mensch, Frau oder Mann, der überglücklich wird, auch weiß, dass er Übergriff, eine Grenzüberschreitung ist eine Grenzüberschreitung. Jemand, der eine Grenze überschreitet, weiß das auch. Ich glaube eher, oder meine Ansicht nach ist es eher so, dass die Männer, meinetwegen auch manche Frauen, Grenzen überschreiten, weil sie wissen, es hat keine Konsequenz. Und dann glaube ich eher, du hast ja auch angefangen mit der Rechtssituation. Ja, es gibt natürlich Strafrecht, aber die Strafrecht wird natürlich nicht angewendet, oder in den meisten Fällen nicht angewendet. Und da ist es so, dass die Frauen, dass die Männer Gewalt ausüben und die Frauen als Opfer sind. Und das ist ein Teil der Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse. Aber die Männer wissen, wenn sie übergriffig sind. Aber sie wissen auch oder können meistens davon ausgehen, dass es keine Konsequenzen gibt.
Aber warum werden sie denn übergriffig? Weil es macht niemand irgendwas, weil er weiß, dass das, was er macht, keine Konsequenzen hat. Schau mal. Wenn du sagst, Leute, die solche Übergriffe machen, wissen, dass es Übergriffe sind. Das gehe ich mit. Ich hätte gedacht, und sie tun es komischerweise mit einem unverschämt guten Gewissen, also mit einem Rechtsbewusstsein. Aber gut, sie wissen, was sie tun, natürlich. Aber warum tun sie es denn? Das ist die Antwort. Nein, schau, lass es mich einmal fertig sagen. Keiner macht irgendwas, weil er weiß, dass wenn er es macht, es keine Konsequenzen hat. Dann soll er halt Tulpen pflücken gehen, das hat auch keine Konsequenzen. Das ist keine Erklärung, darauf will ich hinweisen. Zu sagen, die wissen, dass es nicht geahndet wird, zweimal ganz dahingestellt, ob das überhaupt stimmt. Aber zu sagen, jemand weiß, es wird nicht geahndet, das ist nicht der Grund dafür, dass er es macht. Das stimmt nie. Das stimmt auch auf dem Feld nicht.
Sieh doch mal so rum. Die Frau, das wird doch vorhin erläutert, die Frau, die jetzt von ihrem Mann vergewaltigt wird, so weiß der. Und dann die Ausgangslage, so weiß der sehr wohl, dass die Frau von ihm abhängig ist, ökonomisch. Und die Frau kann sich einfach nicht leisten, sich von ihm zu trennen. Wurde gerade vorhin gesagt, vor ein paar Minuten erst. Und dann retten sich viele Frauen euch in die Armut abkleiden ohne ihren Mann. Dass das Leben mit dem Scheusal dann doppelt so schlimm und elend wäre und bleiben bei ihm. Und wann dann noch Kinder in der Ehe mit im Spiel sind, dann retten sie sich das Leben mit dem Erdrecht schön.
Also die wird doch gar nicht geduldet. Sie findet zwar statt, aber keiner findet sie gut und die Gesetze dagegen werden immer weiter verschärft. Aber man kann doch gar nicht sagen, die würde einfach geduldet.
Jemand, der passiert doch normal gar nicht. Das wissen doch alle Frauen. Die wissen doch, wenn sie zur Polizei gehen, macht da keiner was. Das ist doch so.
Statistik sagt, dass 75% der Täter ihre Opfer selten kennen. Meistens familiär. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber das ist ein Hinweis darauf. Das ist ein Hinweis darauf, wie stark diese Verhältnisse, unter denen die Menschen hier leben, sie auch tatsächlich unter die Aufgabe beeinflusst. Immer sagen, was ich meine. Sie sind stark mit den Bedingungen, unter denen hier Menschen leben. Und aufgefunden, wenn die arbeiten, haben sie kaum Zeit, ihr noch anzugeben, so zu leben, dass es einigermaßen Spaß macht. Müssen sich sehr einteilen und machen dabei den Fehler, das Einteilen sich gegenseitig als ein Glücksanspruch um den Hals zu hängen. Das scheitert ganz oft. Und es ist auch falsch.
Also man muss nochmal die These mit der Gewalttätigkeit aufgreifen. Irgendwie sind wir nicht einig. Gewalttätigkeit oder Übergriffigkeit oder sonst was, da muss man schon einen Grund und ein gutes Gewissen haben, einen Grund und dazu noch ein gutes Gewissen, um das zu machen. Der Punkt, und nachher wird es nicht bestraft. Damit beschäftigen sich viele Juristen, dann sogar das Parlament und sagt, vielleicht drehen wir sogar in diesem Punkt ein wenig an der Beweislast und so weiter. Nur ist der Gedanke, dass der Grund erstmal vorliegen muss, dass die polizeiliche Verfolgung von etwas, was ständig passiert, nicht der Grund sein, also die mangelnde Verfolgung nicht der Grund sein kann, dass das ständig passiert, ist das nicht irgendwie als Schluss zu haben? Die Behauptung und die Verfolgung. Ne? Da kann sich ja jemand auf den Standpunkt stellen, die meisten Übergriffe werden nicht angezeigt. Die meisten Anzeigen werden wieder zurückgenommen. Und dann sagt der Jurist, schade, dann könnte man sie besser verfolgen. Aber der Grund ist doch nicht darin zu suchen, dass die Polizei nicht hinter jedem Bett steht. Das kann doch unmöglich der Punkt sein. Das ist ein Glaube an die Polizei, die die Verhältnisse umdreht. Genauso wenig wie Diebstahl davon kommt, dass nicht immer er bestraft wird. Es muss doch erst einen Grund geben. Entschuldigung, das wollte ich.
Schau mal, das, was du irgendwie immer als die Verhältnisse fasst und die sollen aufrechterhalten werden. das finde ich ziemlich eindimensional, weil du stürzt dich total auf die Seite, in unserer Gesellschaft gehört irgendwie die Übergriffigkeit dazu. Und das identifizierst du einfach komplett. Damit, dann sind das die Verhältnisse und irgendwie bist du dicht an der Verschwörungstheorie, dass auf einmal Leute das nicht ändern wollen. Denk doch einfach mal beide Seiten zusammen. Weißt du, dass das dazugehört, das ist ja offensichtlich. Das sieht man ja. Es stirbt ja auch alles nicht aus. Aber ich finde es schon ein bisschen ungerecht, dass du die vielleicht in vielen Fällen nicht erfolgreichen, aber deswegen überhaupt nicht unterlassenen und durchaus verschärften Maßnahmen, das zu verfolgen, das irgendwie auch mal zu unterbinden. Wenn man jetzt nicht nur an die sexuelle Gewalt denkt, dann ist doch der Staat der allererste, der seine Beiträge zur Gleichstellung der Frau leistet, in Bereichen, wo das ansonsten überhaupt niemand tut. Verstehst du? Du musst doch mal einfach beides zusammennehmen. Das, was hier herrscht, das ist nicht einfach die Herrschaft der Männer, die Frauen vergewaltigen wollen, sondern du hast hier tatsächlich ökonomische und politische Machtverhältnisse, zu denen die Vergewaltigung als letzter Extremfall, genau wie all die anderen Fassungen von Schlechtbehandlung der Frauen, dazugehören. Warum das so ist, das war ja irgendwie die Bemühung, dazu was zu sagen. Aber das ist doch nicht einfach, dann ist die Übergriffigkeit überhaupt das System. Sondern dann hast du halt beides. Dann gehört es zu dem, was in dieser Gesellschaft tatsächlich das System ist. Und da musst du wirklich auch mal als erstes gelten lassen, diese Gesellschaft hat tatsächlich ökonomische und politische Interessen, die sind in keinster Weise in die Schublade Mann gegen Frau oder Übergriffigkeit zu stecken. Und zu denen gehört sowas auch noch dazu. Wie? Das wäre eigentlich die spannende Frage.
Ich will vielleicht noch einen Hinweis geben zu der Statistik, die du da zitiert hast. Es ist ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass nach der Arbeit, also da, wo man schlecht bezahlt wird und viel leisten muss, da beginnt das Reich der Freiheit. Da wird man dann auch wirklich alleine gelassen, da muss man für sich sorgen. Und das muss man auch mit seinem eigenen Willen hinkriegen. Der Hinweis, der kommt, das heißt, auch in dieser Sphäre wirst du nicht alleine gelassen. Nein, hier hilft dir der Staat unter die Arme, indem er ein ganzes Rechtssystem entwickelt hat, wo das Verhältnis von Mann und Frau in Form der Familie mit Rechten und Pflichten geregelt ist. Das müssen die gar nicht kennen, aber es gilt für sie. Es ist die Einrichtung einer Zwangsgemeinschaft, dann diesen schädigen Rest von Leben, wo es ja um die Freiheit und den ganzen Zweck des Lebens gehen soll, den sie dazu zu bewältigen hat. Und es ist ja erklärt worden, diese Zwangsgemeinschaft, die da gegründet wird, die spielt sich so ab, dass die Beteiligten voneinander sich Rechte herausnehmen, einbilden, aneinander formulieren und verlangen. Und wenn man mal will, wie das, was du als Polizei gesagt hast, wie das Recht wirkt, sind da sehr genau Bestimmungen über dieses Verhältnis drin. Und wenn jetzt sowas passiert, wie du sagst, wo man geht dann irgendwo zur Polizei oder zum Rechtsanwalt sagt, hier, wir haben ein Freundes angemacht, dann geht ein Streit darüber los, war das wirklich die Gewalt, die in dem ganz normalen erlaubten Recht enthalten ist oder nicht. Der Streit geht dann los. Und dann, wenn du sagst, das wird nicht verfolgt, dann musst du dir Rechenschaft darüber abgeben. Erstens, was wird nicht verfolgt? Das war die ganze Zeit die Erklärung. Was wird da eigentlich nicht verfolgt? Was wird da gemacht? Und dann kannst du dir noch überlegen, warum wird es denn in dem einen oder anderen Fall oder vielleicht auch in vielen Fällen nicht verfolgt? Diese Grauzone zwischen Recht und der Brutalität des Rechts, nämlich als angewandte Gewalt, die ist in der Familie derartig schwimmend. Da kriegst du das Kotzen über die Familie und dann ist es das, also das was wir angreifen, was wir kritisieren wollen, das ist viel schlimmer als, oh, das ist ein Mann. Also, ich habe es anderen gemacht, nein, es ist nicht behauptet worden, der Kapitalismus führt zur Vergewaltigung, sondern da muss man auch noch den Rechtsstaat, den demokratischen, mit dazulegen, der ein ganzes Familienrecht eingeführt hat und das Privatleben der Leute bis ins, was weiß ich, dritte Idee aufgeschrieben hat. Und dann führen sich die Leute auch noch so auf. Genau mit diesem Recht treten sie gegeneinander ein und sagen so, jetzt ist meine Konzentration, wenn du das nicht versucht hast, du bist das für sie.
Machen wir doch mal Schluss an der Stelle, oder?